als Wolke so im Blauen schweben. Das ist und bleibt das wahre Leben. Wenn ringsherum der Himmel blaut, singt jede schwarze Wolke laut. Als Wolke so im Blauen schweben, das ist und bleibt das wahre Leben. Sie fühlt sich, wenn es blaut, sehr wohl in ihrer Haut.
Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Res Publica Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts, und während draußen zwar die Sonne scheint, sitzen wir trotzdem drin, denn es ist immer noch Corona, wir dürfen nicht raus, aber ich bin glücklicherweise nicht alleine damit. Denn neben mir, beziehungsweise nicht neben mir, aber zumindest neben mir in der Aufnahme sitzt noch jemand, und zwar Wolfgang M. Schmidt. Hallo Wolfgang, grüß dich.
Hallo Paul.
Wie geht's dir? Wie erlebst du gerade diese Zeit? Ich hatte eigentlich gedacht, den Podcast Corona-frei zu machen, aber es ist einfach nicht möglich, weil man, egal was man tut, auch wir haben es gerade im Vorgespräch gemerkt, man kommt auf dieses Thema, weil das jetzt auch zum ersten Mal wieder eine dieser Thematiken ist, die jeden betreffen, egal ob man möchte oder nicht. Selbst wenn man sich versucht, aus Nicht-Nachrichten zu gucken, wird man im Alltag auf das Corona-Thema aufmerksam gemacht.
Ich verbringe die Zeit fast wie immer ein bisschen mehr mit Podcast, keine Vorbereitungen allerdings mehr für Vorträge, die fallen ja erstmal aus, aber sonst ist es doch sehr ähnlich, wie ich mich sonst auch eben so tagsüber vergnüge, nämlich mit Lektüre, damit zu schreiben, mir Filme anzusehen, leider keine Kinobesuche mehr, dadurch fallen dann auch in der Filmanalyse die aktuellen Filme weg und ich bespreche dann momentan Klassiker oder was die Streamingdienste so hergeben. Aber eigentlich ist es, glaube ich, für mich, der ja in der privilegierten Position ist, dass ich nicht mit anderen Leuten groß zusammenarbeiten muss, gerade irgendwo draußen viel Publikumsverkehr habe, sondern wirklich am Schreibtisch sitzen kann, nicht eine so große Umstellung, bis auf diese kleinen Dinge, dass man sich jetzt nicht mit Freunden beim Italiener treffen kann und solche Dinge. Aber ich komme also mit mir ganz gut klar. Ich habe aber auch, muss ich sagen, viele Vorbilder ja im Auge, wenn ich an solche Isolationszeiten denke. Ich denke beispielsweise an Marlene Dietrich, die 15 Jahre in der Wohnung verbracht hat. Maria Schell hat jahrelang in ihrem Bett gelegen und hat sich nur ihre alten Filme angesehen. Es gibt einige, die sich ganz zurückgezogen haben. Es gibt einen schönen Briefwechsel zwischen Heidegger und Ernst Jünger. Und Ernst Jünger war ja immer einer, der auf Reisen gehen musste, um zu schreiben. Und Heidegger hat das also nicht akzeptieren können und schreibt dann in einem Brief an Jünger, dass man in seinem Zimmer sitzen bleiben soll, am besten nicht einmal aus dem Fenster raussehen und dann entwickeln sich die großen Gedanken.
Ich bin nicht da, aber auch so, dass das vielleicht anbelangt, auch zumindest tatsächlich jede Form von Heidegger, insofern die Umstellung eine gewisse Isolation benötigt. Also ich merke zum Beispiel sehr häufig, dass die Langeweile manchmal erst der Treiber dazu ist, tatsächlich doch was zu tun. Also wenn ich wirklich zu Hause sitze und merke, mir ist so langweilig, ich habe nichts zu tun. Ich habe auch auf wenig Sachen Lust, mit denen ich mir sonst die Zeit vertreibe, sei es jetzt mit einem Film gucken oder mit einem Computerspiel oder was auch immer. Und wirklich erst dieser Prozess der Langeweile dann auch erst einen kreativen Prozess erst auslösen kann. Kennst du das auch? Geht dir das ähnlich? Und ist dann das nicht eigentlich dann gerade eine wunderbare Zeit für alle Formen von kreativen Schaffens?
Das glaube ich schon. Also wenn man sich den Luxus leisten kann, dann ist das wirklich großartig. Also jetzt auch Studenten, die jetzt ausgebremst sind, die jetzt zu Hause sitzen, die vielleicht jetzt auch gerade nicht für Klausuren mehr lernen müssen oder die Hausarbeiten, Fristen, die haben sich nach hinten irgendwie verzogen. Man sollte sich jetzt mit irgendetwas beschäftigen, was einem auch intuitiv gerade einfällt, dass man sagt, ja doch, jetzt ist eigentlich an der Zeit, Thomas Mann zu lesen. Hat zwar jetzt gar nichts mit meinem Studium zu tun, aber jetzt konzentriere ich mich darauf oder irgendetwas. Und dadurch, da merkt man, entsteht dann wirklich etwas Neues in einem. Und das kann wahnsinnig bereichert sein. Und ich glaube, ja, du hast recht, gerade auch aus so einer Langeweile heraus, da kann sich erst dann wirkliche Kreativität entfalten. Das ist ja so ein bisschen der Witz so dieses modernen Coachings, dass man unglaublich aktionistisch unterwegs ist, damit damit man kreativ wird. Und dann gibt es dann lauter Trainings, die man absolvieren soll, um dann ein Freigeist zu werden. Nein, es ist eigentlich dann eine gute Situation, wenn der Geist sich selbst im Raum begegnet und nicht einfach irgendwo hinfliehen kann, sondern man muss sich mit sich selbst und auch mit seinen Gedanken auseinandersetzen. Es gibt ja dann
häufig den Vorwurf gerade von Leuten, die auch wunderbar. Ganz offen für sich sagen,
glaube,
ich kann sehr schlecht und sehr ungern mit mir alleine sein, ich möchte das auch nicht, ich habe gerne Gesellschaft um mich rum. Ich gehöre da zum Beispiel nicht zu, ich habe überhaupt kein Problem damit, tagelang mich in meinem Zimmer zu verbarrikadieren und mit mir und meinen Gedanken konfrontiert zu sein. Da gibt es ja gerne auch mal von der Gegenseite den Vorwurf, dass das sehr schnell so eine leichte arrogante Haltung dann auch übergeht, dass man halt denkt, wer das nicht kann, wer nicht allein mit seinen Gedanken sein kann, der ist nicht fähig dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder hat vielleicht auch noch Angst davor, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ist es nicht vielleicht auch wirklich einfach eine Typfrage, dass es einfach Menschen gibt, die das nicht so benötigen wie andere? Also wir vielleicht zum Beispiel jetzt dann als Eigenbrötler uns damit wohler fühlen als andere und die das dann damit wirklich ernsthaft Probleme haben? Also ich möchte halt der Leute auch nicht dann so zu ihrem Glück zwingen, ne? Weil das einfach schon so eine generell keine sonderlich sympathische Haltung ist, die man an den Tag dann legt.
Ja, die Leute, die eigenbrötlerisch veranlagt sind, die haben jetzt natürlich eine ganz gute Zeit vor sich. Die Leute, die eher leutselig sind, die das auch brauchen, diesen permanenten Austausch, die haben es sicherlich schwerer, aber dennoch glaube ich, ist es schon eine menschliche Stärke an sich, dass sich der Mensch mit sich beschäftigen kann. Es ist ja gerade das, was unsere Spezies auszeichnet, das Nachdenken über sich selbst. Das kann auf diese Weise keine andere Spezies. Und deswegen würde ich es erstmal als etwas primär Menschliches ansehen, dass man das machen kann. Nun ist so etwas Gezwungenes immer ein bisschen unglücklich. Man würde sich am liebsten ja freiwillig dazu entscheiden. Und auch ich selbst ertappe mich bei Gedanken, ach, jetzt könnte man mal dies und das tun, das würde ich sonst niemals denken, aber jetzt plötzlich, wo ich nicht darf, dann weckt das ja auch gewisse Begehrlichkeiten und du hast natürlich recht, es gibt Leute, die arbeiten zum Beispiel sehr, sehr gerne zu zweit, da gibt es selbstverständlich Fälle. Ich bin jemand, der halt das sehr gerne allein macht. Ich glaube aber, dass man ja auch nicht verkennen sollte, dass wir erstmal durch die ganzen sozialen Medien und durch eben die Sache, dass wir jetzt auch per Skype miteinander sprechen, die Möglichkeit hat, mit allen Leuten in Austausch zu sein. Ich habe sehr viele Freunde in Deutschland verteilt leben, die kann ich ja nicht laufend sehen und besuchen. Und mit denen bin ich fernmündlich, also über das Telefon verbunden und wir telefonieren jeden zweiten Tag. Und wenn wir uns treffen, ist es so, als hätten wir uns gestern erst gesehen. Also so halte ich das ja schon sehr lange. Und man muss auch sagen, man kann ja durchaus anderen begegnen, wenn man beispielsweise liest oder wenn man sich einen Film ansieht.
Und du hast mir zum zweiten Mal eine wunderschöne Brücke geschlagen. Diesmal nutze ich sie auch. Und zwar lesen wir heute auch tatsächlich aus einem Buch, und zwar ein Kinderbuch. Ich weiß noch, dass du kurz ein wenig verwundert warst, als ich dir das Buch vorgeschlagen habe und auch meintest, naja, trägt denn das auch wirklich über so einen ganzen Podcast? Und ich dir versichert habe, dass es das auf jeden Fall tun würde. Das ist mein Lieblingskinderbuch nennen. Ich habe es als Kind auf jeden Fall schon geliebt. Ich habe es als Kind auch als Hörbuch gehört. Und zwar reden wir über Pooh der Bär von Alan Alexander Myron. Es gibt bei Pooh der Bär immer so eine gewisse Unstimmigkeit, denn viele Leute verbinden mit Winnie der Pooh oder Pooh der Bär die Disney-Variante, die ich, sag mal, für meine Augen, gerade weil ich die Originalausgabe gewohnt bin, sehr verkitscht und sehr, sehr, also sehr glatt gebügelt finde. Ich würde gar nicht mehr sagen, dass sie schlecht ist, aber gerade wenn man halt dann mal das originale Buch gelesen hat, merkt man, dass in der Disney-Variante auf jeden Fall sehr viel Tiefgang verloren gegangen ist. Willst du kurz erzählen, wie du auf Pooh der Bär gekommen bist, beziehungsweise wie dieses Buch dich doch da mitgenommen hat, weil du meintest ja, dass du doch überrascht warst oder tatsächlich nicht damit gerechnet hattest, so ein Buch zu lesen, als du es dann gelesen hast.
Ich kannte Winnie Pooh selbstverständlich schon, ehe ich das Buch gelesen habe, dadurch, dass Disney es verfilmt hat. Das kennt man eben als Zeichentrick. Und dazu sagte ja Harry Rowohl, das ist der Übersetzer, der deutsche Übersetzer von Winnie Pooh, was Disney da begangen habe, sei ein Verbrechen, das nicht verjährt. Vielleicht muss man nicht ganz so hart sein. Was definitiv so ist, ist, dass die eigentliche Stimmung und auch die eigentliche, ich will es ruhig einmal nennen, Philosophie, die in dem Buch zum Tragen kommt, man in der Disney-Verfilmung nicht findet. Konkret auf Winnie Pooh als literarisches Werk bin ich gestoßen durch Disney, eben weil Disney jetzt nochmal nachgelegt hatte vor 2-3 Jahren mit Christopher Robin. Also das ist ja der Junge aus Winnie Pooh und die haben jetzt eben nochmal eine Winnie Pooh-Verfilmung gemacht, eine Realverfilmung, die aber so aussieht, dass also Christopher Robin ein erwachsener Mann ist, Familienvater, arbeitet in einem Unternehmen, das aber eine finanzielle Krise hat und dieser alt gewordene Christopher Robin hat Sehnsucht nach seiner Kindheit und begibt sich wieder in den Wald zu Winnie Pooh, zu IA und allen anderen und erlebt dort eine Zeit und kommt dann wieder aus dem Wald irgendwann zurück, um dann wieder die Familie zu kitten, um dann ein erfolgreicher Angestellter zu sein. Und man kann sagen, das Ganze wird also nur gemacht, diese Flucht ins Reich der Fantasie, um den Kapitalismus am Ende wieder herzustellen bzw. zu erneuern, im wahrsten Sinne des Wortes Fantasie an die Macht. Das ist ja ein bisschen das, was wir mit 68 erleben konnten. Man hatte diesen Slogan Fantasie an die Macht. Inzwischen ist er in pervertierter Form in jedem Coaching-Seminar angekommen und man hat das eigentlich, diese Künstlerkritik, wie Boltanski sagen würde, die hat der Kapitalismus sehr gut geschafft zu vereinnahmen. Und das sieht man jetzt in diesem vollkommen absurden Film noch einmal von Disney. Und bevor dieser Film die Kinos kam, da habe ich gedacht, gut, ich lese jetzt aber erst einmal gründlich das Original und war dann sehr, sehr angetan davon. Aber ich bin dadurch ein Spätberufener, kann also keine kindlichen Erinnerungen damit verbinden.
Ja, ich habe an das Buch natürlich nur Kindheitserinnerungen, kann man fast sagen. Ich habe nicht nur das Buch früher, ich glaube, es auch vorgelesen bekommen, auch von meinen Eltern. Ich habe auch vor allem die Hörbuchvariante von Harry Rowold rauf und runter gehört und war letztens dann doch sehr enttäuscht, dass ich sie bei Dussmann nicht gefunden habe. Denn es gibt inzwischen wohl eine von Katharina Thalbach, die jetzt wohl gerade vom Dresdner Verlag überall verscherbelt wird. Aber die Rowold gelesene Variante gibt es leider wohl nicht mehr so im freien Handel. Müsste man bestimmt über Amazon mal gucken. Und ich fand bei dem Buch immer toll, dass es eins dieser Kinderbücher ist, die man als Kind liest und damit schon sehr viel Spaß hat und sie dann als Erwachsener erneut liest und eine andere Form von Spaß mit dem Buch hat und noch andere Sachen erkennt und nochmal erkennt, wie tiefgründig einzelne Dialoge sind und doch auch was für eine Symbolik ja auch in vielen Stellen benutzt wird. Wir werden auch Teile aus dem Buch jetzt auch lesen. Das ist ja wir machen ja hier einen kleinen Literatursalon jetzt heute. Das hoffe auch, dass das meine Hörerinnen und Hörer freut, denn es ist ja doch relativ viel Zeit für alle gerade.
Aber wir wagen damit das Unmögliche. Du hast es ja angesprochen mit Harry Rowold. Das ist so hervorragend, was er daraus macht. Also wir können uns damit nicht messen. Wir würden nur scheitern. Wir machen irgendetwas anderes. Aber es hat nichts damit zu tun, was Harry Rowold da macht.
Ich werde es vermutlich gar nicht schaffen, weil ich diese Hörbücher so im Ohr habe. Also auch wenn ich das Buch lese, höre ich die Stimme halt permanent dazu. Und es ist dann sehr schwierig, dann auch beim Vorlesen nicht die Betonung zu benutzen, die Harry Rowold benutzt hat, gerade weil sie eigentlich technisch perfekt ist und man nicht viel anders machen kann oder nicht anders machen sollte. Für mich ist tatsächlich sehr zentral und die Rolle des Kindes in dem Buch. Ja, wir haben Christopher Robin als die eigentliche gefühlte Hauptperson, würde ich sagen. Ne, Pooh steht natürlich im Mittelpunkt. Pooh ist das Haupttier in diesem Werk, aber man blickt permanent durch die Augen von Christopher Robin. Der 160 Morgenwald, der die Tiere beherbergt, jeder hat dort sein kleines Haus, seine Hütte. Christopher Robin wohnt wiederum nun in einem anderen Teil des Waldes, etwas abgelegener von den anderen. Also ist schon noch immer ein besonderer Akt, auch für die Tiere zu ihm zu gehen. Und eigentlich in fast jeder Geschichte tritt Christopher Robin so ein bisschen wie so ein Deus Ex Machina auf. Also die Tiere haben ein Problem, es gibt eine Lösung und man weiß nicht so richtig, wie man das machen kann. Hoffen wir mal, dass Christopher Robin gleich um die Ecke kommt. Und na, was für ein Zufall, er kommt auch immer direkt um die Ecke und hilft. Wie würdest du diese Symbolik lesen des Kindes? Wir sehen ja auch später zum Ende des Buches, das ist für mich auch immer der emotionale Höhepunkt immer gewesen. Das Kind wird erwachsen und muss den Wald verlassen. Da setzt ja dann dieser Disney-Film wieder an, also das Kind ist erwachsen geworden, kommt wieder in den Wald, möchte Kind sein, aber stattdessen kommt es aus dem Wald zurück als erfolgreicher Geschäftsmann. Da sind ja offensichtlich so ein paar Koordinaten ganz schön verloren gegangen in der neuen Variante.
Was dieses Kinderbuch schafft, ist wirklich die Kindheit als einen anderen Ort, als einen, der außerhalb dieser Welt zum Beispiel auch außerhalb der Sphäre der Ökonomie stattfindet, zu kreieren. Das ist etwas ganz, ganz Seltenes, denn gerade wenn wir uns Disney-Filme ansehen, dann merken wir zwar, wir haben da oft wundersame Wesen, Fabeltiere, alles Mögliche, auch fantastische Geschichten, wenn man so möchte, aber immer ist eigentlich ein direkter Bezug da zu dem, was wir auch in unserem profanen, ökonomisierten, politisierten, was auch immer, Alltag vorfinden. Hier dieser 60-Morgen-Wald, der ist wirklich eine andere Welt, und diese andere Welt ist eine, die extrem unschuldig ist, und es ist eine Welt, die wirklich versucht, eine kindliche Denkweise einzunehmen, die einmal durch Christopher Robin, der aber immer schon als die vernünftigste Stimme bei allen erscheint, vorhanden ist. Aber die anderen könnte man ja auch als Kinder oder beziehungsweise als Einzelteile einer Persönlichkeit betrachten, als Facetten einer Persönlichkeit. Diese anderen denken eben nicht wie der rationale, der aufgeklärte, der erwachsene Mensch, sondern die denken mitunter sehr kontrarational. Sie denken in einer unglaublich verspielten Weise. Also das wird dann auch durch diese Sprachspiele so deutlich. Ich glaube, dass man hier wirklich erleben kann, dass die Kindheit ein Ort ist, das paradiesisch ist insofern, als es wirklich Momente gibt, und ich glaube, jeder kann sich diffus daran erinnern, aber gar nicht so konkret, denn wenn man sich so konkret erinnern könnte, dann wüsste man schon wiederum, dass es das Paradies nicht gibt. Aber jeder hat so eine diffuse Ahnung von seiner Kindheit, von Momenten, in denen irgendwie alles verzaubert war und man nicht so sehr eingebunden war in die Ökonomie des Daseins, in der wir uns heute als Erwachsene befinden. Und das ist wirklich großartig, und deswegen ist es, glaube ich, auch mit einer großen Melancholie verbunden, als Erwachsener dies zu lesen, denn es ist immer die Erinnerung an das, was man verloren hat, wie das dann bei Kleist heißt, das Paradies ist verloren und wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, einmal um die Welt zu rennen, um am Ende wieder Eingang ins Paradies zu finden. Ein bisschen so ist das hier, es ist ein kleiner Eingang in dieses Paradies, das uns aber als rational Aufgeklärte, als Erwachsene verschlossen ist.
Ich finde es halt deswegen auch so ein schönes Kinderbuch. Wir hatten auch davor mal kurz geredet, wo du sagtest, du hast sehr wenig Kinder- und Jugendbuchliteratur gelesen, und wir dann beim Sprechen doch gemerkt haben, du hast doch relativ viel Kinder- und Jugendbuchliteratur gelesen, einfach gerade, weil es viele Bücher gibt, die so zum Allgemeingut oder zum Kulturgut inzwischen gehören. Also einfach schon diese 7 Bände Harry Potter sind natürlich Jugendbuchliteratur oder zumindest als solche angelegt gewesen, bis sie dann diesen Selbstläufer bekommen haben. Mhm. Puh der Bär haben wir gesprochen. Es gibt dann halt eben noch diese, oder das, glaube ich, was du vor allem meintest, wo ich auch immer Abstand nehme, sind so diese klassischen Jugendbuchreihen. Also die drei Fragezeichen, TKKG. Ja, genau, solche Sachen. Also ich hab sowas auch gelesen, muss ich sagen, aber immer sehr viel weniger. Und gerade mit den drei Fragezeichen zum Beispiel konnte ich nie etwas anfangen. Gerade weil ich immer das Gefühl hatte, diese Figuren sind sehr vorgezeichnet. Das sind halt eben dann drei Typen, und die sollen für jeden, da soll wie dann für jeden was da sein. Also jeder Jugendliche, der es liest, identifiziert sich schon mindestens damit einer Figur. Und mir kam das aber immer sehr statisch vor. Wahrscheinlich werden mir jetzt drei Fragezeichen Hardcore-Fans heftig widersprechen und mir erklären, wie groß da die Entwicklung ist innerhalb dieser Buchreihen. Aber das ergibt sich halt nicht, wenn man ein Buch gelesen hat, auch nicht, wenn man ein zweites Buch gelesen hat. Und immer erst eine ganze Buchreihe gelesen haben zu müssen, um dann eine wirkliche Beurteilung über diese Reihe und über diese Personen machen zu können, das war mir dann doch immer ein bisschen zu viel. Beziehungsweise dann habe ich einfach noch andere Sachen lieber gelesen. Plus, was mich halt auch in diesen, also auch für Freunde immer sehr gestört hat, es war immer, also ich fand es immer ein wenig anbiedernd. Ja, es ist halt geschrieben dafür, dass es junge Leute lesen. Klaus Kordern über den hatten wir letztes Mal auch ein bisschen gesprochen, als wir über Erich Kästner geredet haben, habe ich wiederum auch sehr viel gelesen. Aber auch Erich Kästner und auch Klaus Kordern, auch Kinderbuchautoren, ne, hast du bestimmt auch die Kinderbuchvarianten von Kästner ja auch gelesen. Sie nehmen aber das Detektive. Kind auf. Ja, wunderbares Buch. Ja. Pünktchen und Anton finde ich auch immer noch eine tolle Geschichte, die auch zeitlos eigentlich ist. Die kannst du heute immer noch lesen, und das Phänomen dahinter ist immer noch dasselbe. Und was ich an diesen Büchern immer so schätze, dass sie den Jugendlichen oder auch den kindlichen Leser komplett ernst nehmen. Also hundertprozentig ernst und halt jetzt nicht etwas schreiben oder etwas runterfahren oder einen Sachverhalt runterbrechen, damit es jetzt auch das dumme Kind, das da vor dem Buch sitzt, versteht. Mhm. Wie modern ist dieser Gedanke erstmal, dass ich das Kind als Leser überhaupt ernst nehme?
Na, das beginnt eigentlich die Kinderliteratur mit der Entdeckung der Kindheit. Das ist ja eine Entwicklung in der Neuzeit. Wir haben dann eine Pädagogik im 18. Jahrhundert mit Rousseau, der sich also mit dem Kind beschäftigt, welches ist das richtige Erziehungsmodell für ein Kind. Und da entsteht dann auch so etwas wie pädagogische Literatur und auch eine Literatur, die versucht gleich das Kind auf die rechte Bahn zu lenken. Also man erkennt, gewisse Dinge sind für ein Kind noch nichts. Also deswegen muss es etwas geben, das extra für Kinder gemacht ist, damit sie dann auf die richtige Bahn, also im Sinne einer religiösen Entwicklung, einer politischen Entwicklung, in einer familiären Entwicklung erfahren. Wir haben dann im 19. Jahrhundert ja auch einen ganz großen Trend schon von Kindertheater. Also in Wien beispielsweise blüht das Kindertheater im 19. Jahrhundert. Und da gibt es dann eben auch schon Kinderliteratur, beziehungsweise eben Literatur für Jugendliche. Und wir haben da einmal natürlich Autoren, die ganz klar heute vergessen sind, die sich wirklich an das Kind nur wenden. Und dann gibt es aber auch Autoren, die kindliche Geschichten erzählen, die wir aber als Erwachsene dann auch rezipieren können, wie das ja hier mit Puderbär der Fall ist, wie das aber auch mit Alice hinter den Spiegeln, also Alice im Wunderland, der Fall ist. Also das wäre auch vielleicht etwas sehr Vergleichbares, wo eine Gegenwelt aufgemacht wird, die ein bisschen finsterer ist als diese von Puderbär. Während ich zum Beispiel bei Harry...
Der moralische Zeigefinger ist auch sehr viel höher. Den gibt's bei Puderbär eigentlich gar nicht. Das ist ja noch weiter dann noch.
Und das ist auch etwas, was die frühe Kinderliteratur im 18. Jahrhundert natürlich ganz klar hat. Im Sinne der Aufklärung muss das Kind früh lernen, worauf es im Leben ankommt. Und ich würde da auch nochmal ganz klar unterscheiden, so etwas wie Puderbär von Harry Potter. Harry Potter ist im Prinzip einfach die Geschichte eines Jungen, der erwachsen wird am Ende, der am Ende der Reihe erwachsen sein wird. Und was er dort erlebt, ist genau das, was jeder erleben kann, der zur Schule geht, der ein bisschen Probleme mit den Eltern hat, gewisse Gruppenbildung in der Schule. Das Ganze hat eben nur diesen Zaubermantel übergeworfen bekommen. Aber eigentlich ist das keine wahre Gegenwelt, die sich da auftut. Und dazu passt auch, dass das am Ende in so eine ganz natürliche Entwicklung geht. Also Harry Potter wird auch Vater, wird Kinder haben, wird dann ein guter Demokrat sein und so weiter und so fort. Also er muss sich dann mal als Held dann noch beweisen. Diese Geschichte gibt es zwar, aber eigentlich ist Harry Potter gar nicht so zauberhaft und fantastisch. Da ist Puderbär viel radikaler.
Wir wollten eine Stelle lesen, relativ am Anfang, im zweiten Kapitel, gibt es einen Dialog zwischen Puh und Kaninchen. Das habe ich schon fast gespoilert eigentlich ein bisschen.
Ja.
Erstmal so ein bisschen allgemein zu dem Buch. Es ist aus den 20ern, das ist von 1926 der erste Band und von 1928 der zweite Band. Das Disney-Franchise kam ja dann erst in den 60ern. Also es ist schon fast ein bisschen antik, könnte man fast sagen. Aber ich finde es auch ein wunderbares Beispiel, gerade jetzt halt die Stelle, die wir gleich lesen werden, ein wunderbares Beispiel auch für den britischen Humor im Allgemeinen.
Also bückte er sich, steckte seinen Kopf in das Loch und rief:
Ist jemand zu Hause?
Plötzlich hörte man innen im Loch ein Trippeln und dann war es wieder still.
Ich sagte, ist jemand zu Hause?
Rief Puh sehr laut.
Nein,
sagte eine Stimme. Dann fügte die Stimme hinzu:
Du brauchst nicht so laut zu rufen. Beim ersten Mal habe ich dich bereits sehr gut gehört.
So ein Mist,
sagte Puh.
Ist denn überhaupt niemand da?
Niemand.
Winnie der Puh zog seinen Kopf aus dem Loch und dachte ein wenig. Und zwar dachte er, es muss jemand da sein, denn jemand muss niemand gesagt haben. Also steckte er seinen Kopf ins Loch zurück und sagte:
Hallo Kaninchen, bist du das nicht?
Nein,
sagte Kaninchen, diesmal mit einer anderen Stimme.
Aber ist das nicht Kaninchens Stimme?
Ich glaube nicht,
sagte Kaninchen.
Jedenfalls soll sie es nicht sein.
Oh,
sagte Puh. Er zog seinen Kopf aus dem Loch, dachte noch einmal gründlich nach, steckte den Kopf ins Loch zurück und sagte,
könnten Sie mir denn liebenswürdigerweise sagen, wo Kaninchen ist?
Kaninchen besucht gerade seinen Freund Puh Bär, mit dem es sehr befreundet ist.
Aber das bin doch ich,
sagte Bär überaus erstaunt.
Welche Sorte von ich?
Puh Bär.
Bist du sicher?
Fragte Kaninchen noch erstaunter.
Ganz, ganz sicher,
sagte Puh.
Na, dann komm doch einfach rein.
Die Stelle kam ja von dir, du wolltest die gerne lesen. Was hat dich, was fasziniert dich da so? Was war der Grund dafür, die Stelle auszuwählen?
Ja, das Tollste ist also, dass so etwas in einem Kinderbuch geschieht. Das ist ja sowas von wunderbar, dieser Dialog. Da hat die postmoderne Philosophie in Frankreich viele, viele Bücher schreiben müssen, um dahin zu kommen. Ich finde das wirklich großartig, wenn es da heißt, Kaninchen besucht gerade seinen Freund Puh der Bär, mit dem es sehr befreundet ist. Aber das bin doch ich. Und dann kommt die Frage von Kaninchen, welche Sorte von ich? Das ist ja eigentlich eine verstörende Frage für ein Kind, wenn ein Kind das in der gesamten Dimension begreifen könnte. Und es tut es aber nicht, beziehungsweise in der kindlichen Fantasie scheint es so zu sein, dass diese Frage gar nicht so weiter bedrückt, sondern dass man sich unbekümmert wie Kaninchen und Puh diese Frage einmal stellen kann und den Dialog dann fortsetzt. Einen Erwachsenen bringt das vollkommen aus der Fasson und er muss überlegen, was ist denn damit eigentlich gemeint und bin ich, der jetzt hier gerade spricht oder dir gegenüber sitzt und all das. Und das zeigt eigentlich sehr schön, dass man dieses Buch auf zweierlei Weise rezipieren kann, nämlich einmal als Kind und als Erwachsener. Und jeder hat seinen Gewinn daraus und das finde ich hervorragend und glaube ich, es zeigt aber auch einem Kind an, dass es ein Spiel mit der Identität, mit dem eigenen Ich gibt und dass noch nicht alles so fixiert sein muss, wie einem das dann später eingetrichtert wird. Das finde ich einfach wunderbar und das muss man erstmal schaffen, solche Dialoge zu schreiben, die ganz, ganz präzise und ganz schlicht gehalten sind, aber dann doch, in denen sich solche Welten auftun. Denn das ist ja erstaunlich. Dieses Buch hat ja kaum Beschreibungen große. Also von diesem Zauberwald, in dem es so idyllisch zugeht, erfahren wir eigentlich gar nicht so viel. Das sind ein paar Brocken. Wenn wir die einmal zusammenstellen würden, würden wir eine DIN A4-Seite damit füllen können, wie es da an dem Wald aussieht.
Die haben es dafür dann wirklich in sich, fand ich immer. Ne? Also es gibt dann manchmal diese Einschübe, wo dann sehr detailliert und mit ganz feinen und ganz fein gewählten Worten die Stimmung im Wald beschrieben wird. Es gibt eine Stelle, wir hatten da nicht überlegt, ob wir das Kapitel komplett vorlesen, wo Puh und Ferkel einen Heferlumpf fangen. Und da gibt es eine Stelle, wo beschrieben wird, wie eine tiefe Grube irgendwo im Wald ist und da drunten ein Topf mit Honig steht und dieser, gibt es eine Passage, glaube ich, wo es dann auch heißt, der Topf war nur noch eine Form und sonst gar nichts. Ja, das sind auch halt Sätze, die man nicht in einem Kinderbuch auf einmal spontan erwarten würde. Und nochmal zu dem Dialog, also tatsächlich die Stelle, wo ich auch finde, dass es so typisch britisch ist, ist halt dann, wo Puh normal den Kopf ins Loch steckt und sagt, könnten Sie mir dann liebenswürdigerweise sagen, wo Kaninchen ist? Also das ist...
Ja.
Man weiß auch schon sofort, wie das im Englischen wahrscheinlich etwa geheißen. Ich habe es, glaube ich, auch immer auf Englisch gelesen und kann tatsächlich aber sagen, dass diese deutsche Übersetzung brillant ist. Also sie wirklich genau den Duktus und genau die Humorebene auch in der Sprache wiedergibt. Ich will noch kurz
erzählen, es ist ja ohnehin immer ein sehr höflicher Umgang miteinander der Figuren. Also auch das ist sehr, sehr britisch, dass man das hat. Es hat gar keine Derbheiten, dieses Buch. Und man zeigt, aber hier zeigt sich sehr schön mit dieser formalen Strenge, die eben das Britische, wenn es noch wirklich gelebt wird, hat, dass man damit sehr viel spielen kann und dass innerhalb dieses von außen eher als Korsett erscheinenden Spiels aus Sprache und Form doch sehr viel möglich ist.
Hm. Ich würde noch kurz erzählen, wie diese Geschichte noch zu Ende geht, also die wir jetzt hier gerade vorgelesen haben. Kaninchen war übrigens immer einer meiner Lieblingscharaktere. Er ist tatsächlich aber auch, je häufiger ich das Buch lese, wird er mir immer ein bisschen unsympathischer, weil er halt so diesen, ja, wie du es genannt hast, so die schwäbische Hausfrau hast du es genannt. Also doch halt dann sehr präzise. Ich lese noch einen Satz vor, wo Puh dann fragt, Kaninchen sagt, du hattest völlig recht, du bist es, schön dich zu sehen. Und Puh fragt, wer hätte ich denn sonst sein sollen? Und Kaninchen sagt, da war ich mir nicht sicher. Du weißt, wie es im Wald ist. Man kann nicht jeden in sein Haus lassen. Man muss vorsichtig sein. Ja, und das halt in dieser einer Zauberwelt, wo völlig klar ist, das Schlimmste, was dir hier vielleicht passiert, dass man in einem Kaninchenloch stecken bleibt und hinfällt, wie es Ferkel irgendwann mal dann später passiert. Aber
ich finde Eule ja sympathisch, was dich jetzt vielleicht nicht ganz wundern wird.
Das wundert mich überhaupt nicht. Nein.
Ja. Aber so findet jeder etwas in diesem Buch. Also man muss das vielleicht sagen für die Leute, die Eule nicht, die Eule nicht kennen, das ist so die, also Eule ist selbstverständlich Symbol der Weisheit, kann lesen, zumindest rudimentär und wirbelt ein bisschen mit Begriffen rum, hat aber eigentlich auch nichts zu sagen und das ist ja, denke ich auch, ja.
Ja, also so Eule hat so diese typische theoretische Intelligenz, also weiß dann viele Sachen, die aber nicht sonderlich, die dann auch nicht unbedingt immer zielführend sind oder auch nicht immer passen. Ja. Und Kaninchen hat dann so diese praktische Intelligenz, ne? So unternimmt halt dann Sachen und läuft durch den Wald und lässt alle wissen, dass es eine Resolution gibt zu irgendwas und Puh fragt dann erstmal, was das denn überhaupt ist. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass Kaninchen Essen anbietet, Puh sich natürlich wahnsinnig freut, denn er isst sehr gerne. Und er isst dann aber im Laufe dieses Vormittags so viel, dass er beim Rausklettern aus Kaninchens Haus nicht mehr aus dem Loch herauskommt und einfach stecken bleibt. Kaninchen dann, zwar Christopher Robin dann auch vorschlägt, naja, wir können dich ja wieder zurückdrücken. Und Kaninchen aber auch mitteilt, naja, sie hat Puh schon wirklich sehr gern, aber es muss dann auch jetzt, er muss dann auch nicht den ganzen Tag bei ihm zu Hause rumhängen. Und wenn man schon mal so weit gekommen ist, wäre es ja eine reine Verschwendung, nicht auch in derselben Richtung weiterzuarbeiten. Und tatsächlich muss dann der arme Puh eine Woche in diesem Loch einfach stecken bleiben und abnehmen, bis er dann gemeinsam von allen Bewohnern des 160-Morgenwaldes dann aus dem Loch gezogen wird und wie ein Korken, der aus einer Flasche gezogen wird, dann irgendwann rauszischt.
Ja, und das ist ja auch was sehr Schönes, dass man einzelne Episoden hat. Also es sind einzelne Geschichten, es ist keine durchgehende Geschichte. Es gibt einen Rahmen, wir haben ja auch vor, dass wir noch zum Ende dieses Rahmens kommen. Mhm. Aber es sind einzelne Episoden und auch hier kann man sagen, diese Form entspricht sehr dessen, was man so in der Kindheit erlebt. Nämlich man lebt doch so von Tag zu Tag, erlebt dieses, jenes, aber ohne, dass das so groß aufeinander aufbaut, sondern es sind eigentlich so einzelne Episoden, die man immer als Kind dann erlebt, die der Tag für einen bereithält. Insofern ist das auch eine ganz gute Form, die der Autor hier gewählt hat, um jetzt nicht so eine große stringente Geschichte aufzutun, sondern eher dieses kindliche Erleben, das eben noch nicht eines ist, das eine große Erzählung produziert, darzustellen.
Es ist so ein bisschen wie eine Sketch-Sammlung eigentlich auch, ne? Also man könnte fast schon einen Vergleich ziehen, auch so ein bisschen zu den Känguru-Chroniken, die ja auch darauf aufbauen, dass die einzelnen Geschichten für sich sehr originell und auch sehr humorvoll gehalten sind. In der gesamten Erzählung aber manchmal doch ein bisschen abfallen. Also ich weiß noch, dass ich den dritten Band der Känguru-Chroniken dann gelesen habe und dann doch so ein bisschen enttäuscht war allmählich, weil mir das zu abgedreht war, beziehungsweise ich die Zusammenhänge einfach nicht mehr erkannt habe. Und jetzt auch in dem letzten Buch von Marc-Uwe Kling mit Quality Land tatsächlich auch ab der Hälfte einfach abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, nee, ein langes Buch schreiben, das können vielleicht dann andere besser und Marc-Uwe Kling kann dafür wunderbare Sketche schreiben. Aber so zusammenhängendes Buch wiederum fand ich dann nicht so stark. Falls du das gelesen hast, ich weiß nicht, ich habe nur
letztens Kritik. Ich habe nur den ersten Teil der Känguru-Chroniken gelesen und auch als Hörbuch und würde sagen, als Hörbuch ist es auch wesentlich interessanter, als es zu lesen. Und es ist eben Dialog. Es ist in dem Sinne ja kein Roman, es hat auch keine Beschreibungspassagen, die in irgendeiner Weise groß relevant sind, sondern es entsteht durch die Dialoge, durch einen gewissen Sprachwitz und eine Pointensetzung, die irgendwann auch vorhersehbar wird, so ist es eben sehr oft. Man entdeckt dann bei Komikern schnell eine Masche. Das hat sicherlich nicht die überzeitliche Qualität, wie das jetzt bei Winnie Pooh der Fall ist. Also wir können sicher sein, dass auch in 50 Jahren Winnie Pooh noch gelesen wird. Also immerhin hat das Werk jetzt schon fast 100 Jahre überdauert. Mhm. Bei den Känguru-Chroniken wird das nicht so sein, auch weil sie, das muss man hinzufügen, viel zeitgeistiger sind, während dieses Buch ja vollkommen aus der Zeit fällt. Wir haben hier nichts, was aus den 20er Jahren ist, was hier groß vorkommt. Zumindest ist mir nichts aufgefallen, dass man sagen kann, naja, das war früher so. Damals hatte man noch Telefon mit Wählscheibe, damals gab es die ersten Autos oder irgendwie sowas, sondern das ist außerzeitlich. Und sowas ist immer sehr, sehr wichtig, wenn es ein Klassiker werden will.
Das ist, glaube ich, eine gute Überleitung tatsächlich auch zu der nächsten Stelle, denn die Rolle von Tiger mit IE geschrieben, die hat mich immer so ein bisschen auch an das Känguru in den Känguru-Chroniken erinnert. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass Kling das auf jeden Fall auch gelesen hat oder zumindest dieses Buch kennt.
Ja.
Denn gerade der Sprachwitz, die Dialoge, die auch in der Schnelligkeit, das ist ja auch eine Dynamikfrage, die sind auf jeden Fall auch dann sehr, sehr darauf getaktet, dass einfach bestimmte Pointen halt dann ziehen. Wir haben hier jetzt die Person von Tiger. Tiger kommt relativ frisch erst in den Wald, er ist noch nicht allzu lange da und wird auch am Anfang sehr kritisch beäugt. Gerade Kaninchen ist da nicht so cool mit neuen Tieren im Wald. Kenga sowieso, die Fremde, die ihre Verwandtschaft im Beutel mit sich herumträgt, das geht ja sowieso gar nicht. Und kleine Ruhe, das kleine Känguru, das wiederum jetzt halt wie die Stiefschwester von Tiger geworden ist. Also Tiger und Ruh als die Kinder von Kenga. Und die machen einen kleinen Ausflug und ich glaube hier, das sind jetzt glaube ich so vier Seiten insgesamt, die wir vorlesen. Und es ist alles dabei, es sind lustige Dialoge dabei, es sind lustige Versprecher dabei, auch davon lebt ja das Buch sehr, dass bestimmte Begriffe mal falsch ausgesprochen werden, gerade wie es Kinder auch häufiger tun.
Und falsch geschrieben, Eule. Eule wird mit O-I-L-E geschrieben. Und wir sollten noch hinzufügen, dass wir jetzt im zweiten Band, im zweiten Buch sind. Also es ist ein Band, in dem es erschienen ist, Pooh der Bär, das ist die Gesamtausgabe bei Dressler, übersetzt eben von Rowohlt. Und das sind zwei Bücher und das ist jetzt das zweite Buch, Pooh baut ein Haus. Und daraus lesen wir. Und während sie so gingen, erzählte Tiger Ruh, dass sowas wissen wollte, alles über die Sachen, die Tiger machen können.
Können sie fliegen?
Fragte Ruh.
Ja,
sagte Tiger.
Sie sind sehr gute Flieger, das kann man wohl sagen. Ungewöhnlich gute Flieger. Oha,
sagte Ruh.
Können sie so gut fliegen wie Eule?
Ja, sagte Tiger.
Sie haben nur keine Lust. Warum haben Sie keine Lust? Tja, es passt Ihnen einfach nicht, irgendwie.
Das konnte Ruh nicht verstehen, weil es dachte, es müsse doch herrlich sein, fliegen zu können. Aber Tiger sagte, das könne man jemandem, der selbst kein Tiger sei, nur schwer erklären.
Na gut,
sagte Ruh.
Können Sie so weit springen wie Kängas?
Ja, sagte Tiger.
Wenn Sie wollen. Ich liebe das Springen,
sagte Ruh.
Mal sehen, wer am weitesten springen kann, du oder ich.
Ich, sagte Tiger.
Aber wir dürfen jetzt nicht trödeln, sonst kommen wir zu spät. Zu spät wohin? Dahin, wo wir rechtzeitig kommen wollen,
sagte Tiger und eilte weiter. Nach kurzer Zeit kamen sie zu den 6 Tannen.
Ich kann schwimmen,
sagte Ruh.
Ich bin in den Fluss gefallen und dann bin ich geschwommen. Können Tiger schwimmen? Natürlich können sie schwimmen. Tiger können alles. Können sie besser auf Bäume klettern als Pooh?
Fragte Ruh. Blieb unter der höchsten Tanne stehen und guckte hinauf.
Auf Bäume klettern können sie am besten, sagte Tiger. Viel besser als Poohs. Können sie wohl auf diesen Baum klettern? Auf solche Bäume klettern sie immer,
sagte Tiger.
Rauf und runter, den ganzen Tag. Oha, Tiger, ist das Tatsache? Ich werde es dir zeigen,
sagte Tiger tapfer.
Und du kannst auf meinem Rücken sitzen und mir zugucken.
Denn von allen Sachen, die Tiger, wie er gesagt hatte, können, war Bäume klettern plötzlich die einzige, bei der er ganz sicher war.
Oha, Tiger, oha, Tiger, oha, Tiger,
quietschte Ruhe aufgeregt. So setzte es sich auf Tigers Rücken und los ging's. Und auf den ersten 3 Metern sagte Tiger froh:
Höher, höher, immer höher.
Und auf den nächsten 3 Metern sagte er:
Ich hab's ja gesagt, dass Tiger auf Bäume klettern können.
Und auf den nächsten 3 Metern sagte er:
Leicht ist das allerdings nicht.
Und auf den nächsten 3 Metern sagte er:
Man muss natürlich auch wieder runter, noch dazu rückwärts.
Und dann sagte er:
Das wird dann schwierig. Es sei denn, man fällt runter. Und das wäre dann leicht.
Und bei dem Wort leicht brach plötzlich der Ast, auf dem er stand, und es gelang ihm eben noch, sich an dem Ast darüber festzuhalten, als er merkte, dass er fiel. Und dann machte er einen Klimmzug, bis er allmählich das Kinn über den Ast gewuchtet hatte. Und dann eine Hinterpfote. Und dann die andere, bis er schließlich auf dem Ast saß und sehr schnell atmete und wünschte, er hätte sich stattdessen auf Schwimmen eingelassen. Ru kletterte von seinem Rücken herunter und setzte sich neben ihn.
Toll, Tiger,
sagte es aufgeregt.
Sind wir schon ganz oben? Nein,
sagte Tiger.
Klettern wir noch ganz bis nach oben? Nein,
sagte Tiger.
Och,
sagte Ru traurig, und dann fuhr es hoffnungsvoll fort.
Das war aber hübsch, wie du eben so getan hast, als würden wir plumps, zack, peng runterfallen, und dann sind wir doch nicht runtergefallen. Würdest du das bitte nochmal machen? Nein,
sagte Tiger. Ru war eine Zeit lang still, und dann sagte es:
Sollen wir jetzt unsere Stullen essen, Tiger?
Und Tiger sagte:
Ja, wo sind sie denn?
Und Ru sagte:
Unten auf der Erde neben dem Baum.
Und Tiger sagte:
Ich finde nicht, dass es Sinn hat, sie gerade jetzt zu essen.
Und da aßen sie sie nicht. Irgendwann kamen Puh und Ferkel vorbei. Puh erzählte Ferkel mit Singstimme, es sei ihm wurscht egal, falls er nicht fett werde wie ein Aal. Und er nehme nicht zu. Was er tu? Und Ferkel fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis seine Heichel groß und stark geworden sei.
Sieh mal, Puh,
schrie Ferkel plötzlich.
Da ist etwas auf einer der Tannen.
Tatsächlich,
sagte Puh, der erstaunt hinaufguckte.
Da ist ein Tier.
Ferkel ergriff Puhs Arm, falls Puh sich fürchtete.
Ist es eins von den wilderen Tieren?
Fragte es und sah in eine andere Richtung. Puh nickte.
Es ist ein Jagular,
sagte er.
Was machen Jagulare?
Fragte Ferkel und hoffte, sie würden es lassen.
Sie verstecken sich im Geäst eines Baumes und lassen sich auf einen fallen, wenn man unten vorbeigeht,
sagte Puh.
Das hat mir Christopher Robin erzählt. Dann sollten wir vielleicht lieber nicht unten vorbeigehen, Puh. Falls er sich fallen lässt und sich dabei verletzt.
Sie verletzen sich nicht,
sagte Puh.
Dazu sind sie viel zu gute Fallenlasser.
Ferkel fand trotzdem, es wäre ein Fehler, sich unter einem sehr guten Fallenlasser aufzuhalten. Und es wollte gerade nach Hause rennen, um etwas zu holen, was es vergessen hatte, als der Jagular ihnen etwas zurief.
Hilfe! Hilfe!
Rief er.
Das machen Jagulare immer,
sagte Puh sehr interessiert.
Sie rufen Hilfe, Hilfe, und wenn du dann zu ihnen hochguckst, lassen sie sich auf dich fallen.
Ich gucke aber hinunter,
schrie Ferkel laut, damit der Jagular nicht aus Versehen etwas Falsches tat. Etwas, was sehr aufgeregt war. Und neben dem Jagular saß, hörte Ferkels Bemerkung und quietschte:
Puh und Ferkel, Puh und Ferkel.
Ganz plötzlich hatte Ferkel so ein Gefühl, als wäre dies doch ein viel schönerer Tag, als es eigentlich gedacht hatte. Es war so schön warm und die Sonne schien auch.
Puh!
Schrie es.
Ich glaube, es sind Tiger und Ru.
Tatsächlich,
sagte Puh.
Ich dachte, es wäre ein Jagular und noch ein Jagular. Gut, was ist da die Humorebene, Wolfgang? Ich frage dich mal als Humorexperten. Wo, ich musste mir auch kurz manchmal die Faust kurz in den Mund stecken, dass ich nicht in die Aufnahme lache. Aber hat gerade eben die Stelle, wo dann nochmal darauf hingewiesen wird, ja, das machen Jagulare immer. Sie lassen sie warten, also sie rufen Hilfe, Hilfe, und dann lassen sie sich auf dich fallen. Es hat so diesen, also man hat sofort so eine Kindergruppe im vor Augen, die im Kindergarten zusammenstehen, und jeder packt mal kurz aus, was er gerade im Fernsehen gesehen hat, was Mama und Papa erzählt haben, was der und der erzählt hat, was die coole ältere Freundin erzählt hat. Also es hat immer sowas leicht Angeberisches, aber auf einer sehr sympathischen und sehr lustigen Ebene noch. Also es sind ja alles keine Unsympathen, die da einem da auftauchen. Und alles irgendwie so Typen, wo man das Gefühl hat, man hat solche Abziehbilder auch schon mal irgendwo gesehen.
Ja, was hier geschieht, ist eigentlich, dass diese kindliche Altklugheit auf die Schippe genommen wird, aber auf eine Art, dass einem beides sympathisch ist, sowohl das auf die Schippe nehmen als auch die Altklugheit an sich, und die dann eben zu solchen Dialogen eine, die ja ungeheuer trocken auch sind. Das ist ja auch sehr interessant, und das merkt man auch, wenn Rowold das vorliest. Also man muss das auch mit einer gewissen Trockenheit, glaube ich, alles intonieren, damit sich das dann so entfalten kann, was dann da eigentlich für Humorwelten sich auftun. Und ich glaube auch, das ist dieses auch sich wirklich sehr, sehr elegant Missverstehende, was eigentlich immer in diesen Dialogen zu tragen kommt. Jetzt sagen Kommunikationswissenschaftler, selbstverständlich ist Kommunikation auch immer großes Missverständnis. Das kann man hier sehen. Aber nicht immer ist es so humorvoll wie das, was wir hier erleben können. Und das ist eigentlich sehr schön, wie galant da aneinander vorbeigeredet wird. Und obwohl es so ist, obwohl sie aneinander vorbeireden, funktioniert es dann am Ende doch auch irgendwie. Also das ist sehr erstaunlich, dass man nicht, wie man das oft auch in Kinderliteratur oder generellen Literatur hat, mit einem Missverständnis zu tun hat, das dann ganz klar gelöst werden muss, damit, wenn dieses Missverständnis aus der Welt geschafft ist, damit auch das Problem aus der Welt geschafft ist. Hier schafft man es, sich gegenseitig misszuverstehen, und wenn man dann etwas erklärt bekommt, dann sagt man was vollkommen anders oder akzeptiert eine vollkommen fadenscheinige Erklärung. Am Ende ist aber dann doch alles gut. Und das ist eigentlich das Wunderbare, und das ist ja auch eine sehr kindliche Art, die man ja bei Kindern sehr schön beobachten kann, wie jede Figur es immer schafft, sich irgendwie aus der Verantwortung zu ziehen oder immer eine gerade passende Begründung parat hat, warum das jetzt nur so sein kann, auch wenn man eigentlich selbst einfach Mist gebaut hat.
Ja, es sind auch, ich finde auch noch diese Figuren halt dann alle so sympathisch, weil es, hatte ich ja gerade schon gesagt, es sind alles irgendwo auch Abziehbilder. Also das sind schon alles Klischees, die sich auch nicht sonderlich verändern im Lauf dieser Bücher. Die sind schon alle sehr statisch auf ihrem Level. Ferkel ist immer das sehr schüchterne, zurückhaltende, immer eher so ein bisschen Angst, versucht das aber immer gerne zu überspielen. Also sagt halt eben, naja, es wäre jetzt, glaube ich, nicht so klug, sich unter einem guten Fallenlasser aufzuhalten. Lass mal lieber woanders hingehen. Das ist halt so eine freundliche Umschreibung des eigenen Angstzustandes. Tiger, irgendwie so der ungestüme Tollpatsch, der immer so ein bisschen auf Identitätssuche ist, der auch halt lange nicht weiß, was er überhaupt essen soll. Er kommt in den Wald und weiß halt nicht, was ihm schmeckt. Sagt, nö, mir schmeckt alles. Ich esse alles, überhaupt kein Problem. Er merkt, okay, ich mag eigentlich gar keinen Honig. Ich mag auch keine Eicheln. Ich mag auch keine Disteln. Bis er halt dann irgendwann nur durch Zufall entdeckt, dass er die Stärkungsmedizin, die Ruhe, ständig zu sich nimmt, dass er das total gerne mag. Puh, so der gutmütige, liebenswerte Trottel, der aber eigentlich auch weitestgehend ungefährlich ist für alle anderen. Dann haben wir Ia, den, ich weiß gar nicht, ob wir von ihm jetzt noch was vorlesen, der so der Griesgram eigentlich in der Runde ist, den ich tatsächlich auch am wenigsten leiden konnte von allen Tieren, die dort auftauchen.
Rowold hat aber mal in einem Interview gesagt, dass Ia wohl eine der beliebtesten Figuren ist, wenn er damit auf Tournee gegangen ist. Mhm. Und zwar hatte er sich ein bisschen bei der Artikulation an, ich glaube, Peter Zadek orientiert und 10% Hildegard Knef. Und das ist sehr schön, wenn man sich das anhört und kennt so späte Hildegard Knef-Interviews, in denen sie dann auch sagt, mein Gott, das ist aber eine Hitze hier. Also oder sie sagt, also hier lassen Sie mich ja frieren, nächstes Mal muss ich den Pelzmantel mitbringen. Und das ist schon ein bisschen so dieser Ton, der bei Rowold dann, wenn er IA spricht, rüberkommt.
Ja, bis diese Schnoddrigkeit ist ja, also
das ist vielleicht, da bin ich vielleicht doch zu kindlich vorgeprägt, weil mir dieser Duktus oder dieser Stil dann noch immer sehr fremd war. Ich glaube, ich aber auch erst, wenn man dann vielleicht ein bisschen älter ist und es dann halt dann neu liest, auch merkt, dass das eigentlich auch eine Form der, ja, eine sehr Form von zynischer Kommunikation ist, wie sie ihr eigentlich permanent betreibt. Sie aber in dieser Kinderwelt, finde ich, immer so ein bisschen fehl am Platz gewirkt hat oder zumindest einfach als ein bisschen zu stark. Oder aber auch
aber Schnottrigkeit ist das richtige Wort, ja. Und das machen Kinder, da hast du auch recht, eigentlich nicht.
Also er wirkt so ein bisschen wie so ein bisschen zu, der auf jeden Fall der Älteste eigentlich auch in dieser Runde. Ich glaube, es wird auch irgendwann mal erwähnt, ne, dass er halt schon so ein paar Entwicklungsschritte mehr genommen hat und vielleicht auch schon von diesem Paradies so ein bisschen, fast schon ein bisschen genervt vielleicht sogar ist. Kannst du sagen, ich habe dich das vorab schon mal gefragt, wo du meintest, du hast das Buch dafür einfach jetzt zu spät gelesen, aber hast du einen Charakter, der dir am nächsten ist, der dir oder so am ähnlichen, am sympathischsten ist oder mit dem du dich vielleicht als Kind identifiziert hättest?
Ja, also Eule, wahrscheinlich hätte ich mich mit Eule auch als Kind schon identifiziert, aber ich muss doch gestehen, dass bei allem Genuss, den ich bei der Lektüre empfinde, doch es mir auch sehr fern wiederum ist, das jetzt noch in irgendeiner Weise identifikatorisch lesen zu können. Das ist dann doch eher die Konzentration bei mir auf die Sprachspiele, auf diese Schlichtheit der Sprache, die aber dann doch eine Welt auftut, die mich fasziniert. Also es ist eine ästhetische Rezeption, die in erster Stelle bei mir stattfindet. Und ich kann sagen, dass mich als Kind Kinderliteratur interessanterweise kaum interessiert hat und ich stattdessen anderes gelesen habe, also eher Erwachsenes. Und ich habe auch Filme geschaut, die nicht viel mit mir so zu tun hatten, sondern ich habe sehr früh wirklich dann auch schon alte deutsche Kriminalfilme geguckt oder Komödien. Mir gefiel immer alles Stilisierte, alles Überzeichnete. Ich fand es interessant, wenn eine aufgescheuchte Grete Weiser durchs Bild huscht oder ein Theo Lingen. Das war mir dann doch alles sehr viel näher als Zeichentrickserien zum Beispiel. Also Übersteigerung ja, Ästhetisierung, Stilisierung ja, aber dann doch auf diese eher kauzige Art, die man dort erleben kann. Und so hat mich das Alte sehr angezogen immer. Und als Kind hatte ich aber auch ein ganz großes Bedürfnis, schnell erwachsen zu werden. Mhm. Also bei mir war das nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt ewig Kind bleiben oder so. Bei mir, ich wollte auch immer mit Erwachsenen zu tun haben. Ich bin aber auch immer mitgenommen worden schon in irgendwelche Erwachsenengesellschaften. Und ich erinnere mich, dass ich zum Teil Nachbarskinder nur besucht habe, weil die so interessante Eltern hatten, mit denen man sich unterhalten konnte. Wirklich, es war so.
Nee, deswegen, ich kenne das. Ich hab
auch ist das kind jetzt bei mir retrospektiv nochmal ein bisschen Kindheit, aber das hat mit mir nicht allzu viel zu tun.
Ich kenne das gut, weil ich habe auch als Kind, vor allem so als Jugendlicher, habe ich das ja sehr schnell gemerkt, dass ich häufig mit Leuten in meinem Alter weniger anfangen kann. Und als ich dann so 13, 14 war, habe ich eigentlich fast nie mit den 13, 14-Jährigen abgehangen, sondern ich dann immer eher mit denen, die schon 3, 4 Jahre älter waren. Jetzt nicht, weil ich jetzt behaupten würde, dass ich dann schon die Reife hatte, aber einfach bestimmte Themenfelder, eine bestimmte Ernsthaftigkeit dann einfach schon bei ein paar Leuten einsetzt, die halt mit 13, 14 noch nicht so selbstverständlich ist. Allerdings, wie ich auch merke, auch mit 26, also im Alter, in dem ich jetzt bin, auch immer noch nicht selbstverständlich ist und ich dann doch immer wieder sehr überrascht bin, mit was für einer Unbekümmertheit und doch Kindlichkeit viele Menschen so über ihr ganzes Leben halt dann sich bewahren, wo ich aber auch nicht immer genau weiß, ob ich sie dafür beneiden soll oder bemitleiden soll, weil auf der einen Seite bin ich durchaus großer Verfechter auch des inneren Kindes oder des innerlichen Kindes, was bitte auch bis zu einem hohen Alter immer noch da sein soll und immer noch vorhanden sein soll. Eine gewisse kindliche Sicht auf Dinge, glaube ich, ist definitiv nicht ungesund. Aber natürlich halt auch, das kennst du ja vielleicht auch so, hast du ja auch schon vorhin erwähnt, so dieses gewisse Bedauern, wenn man feststellt, man wird ein bisschen älter, man sieht die Dinge eben nicht mehr so unbekümmert, man macht sich einfach über ein paar andere Sachen Gedanken. Umso mehr ist ja dieser Ausflug in den 160 Morgenwald, in dieses europäische Naturparadies, ne, das ist ja eigentlich halt einfach nur ein großer, schöner Wald mit vielen Flüssen und Bächern und Bächen und ja, viel mehr weiß man darüber ja gar nicht.
Nee.
Aber ja, klar, es ist halt so eine, ich weiß nicht, wie bist du da drauf, Wolfgang? Bist du jemand, der auch verteidigt, Kind sein zu dürfen, auch im Erwachsenenalter, oder hast du dich davon losgesagt, ab einer gewissen Entwicklungsstufe?
Absolut. Ich würde aber auch sagen, dass ich sehr kindisch oft bin. Also in meinen Reaktionen oder auch in meinen Verhalten.
Aber das ist ja ein Unterschied. Das ist also ja was anderes. Es gibt ja kindisch und kindlich.
Ja, ich weiß nicht, also dieses zu sagen, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, ist ja erst etwas, was man eher einem Kind zuschreiben würde, was aber, glaube ich, jeder, der so in der kreativen Branche in irgendeiner Weise tätig ist, dann doch auch für sich in Anschlag bringt. Und das ist bei mir, glaube ich, schon da. Also ich bin ja nicht vernünftig im Sinne von vernünfteln, dass ich sage, so, jetzt denken wir aber mal alle an unser Fortkommen und jetzt versuche ich irgendwie so zu leben, wie man halt entsprechend in meinem Alter zu leben hat oder so. Bei mir sind auch so Altersfragen nie interessant gewesen. Also mir ist auch nicht interessant, wie alt meine Bekannten oder so sind. Ich stelle eher mal fest, dass die eigene Generation immer die schlimmste ist und dann ist alles besser, was älter oder jünger ist. So ist immer meine eigene Erfahrung. Aber ich würde schon sagen, dass ich da etwas sehr Kindliches habe und auch einen kindlichen Trotz und dass ich mir auch so vieles nicht sagen lassen will oder dass mich das auch einfach nicht interessiert. Also diese Unbekümmertheit, dass mich das nicht so sehr interessiert, wenn viele Leute einen für ein bisschen bescheuert halten, das finde ich ist schon da. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe mich, also ich glaube, das eine ist, erwachsen zu werden in Form eines Reifeprozesses, also den zu negieren, ist, glaube ich, recht dumm und ist auch dann ein bisschen schade, wenn man das tut. Das andere ist, ob man zugleich dann ganz in so einer Bürgerlichkeit aufgeht, wie sie eben gewisse Normen vorschreiben oder Konventionen, in denen man aufgehen soll, weil das dann irgendwie so tagespolitisch anerkannt und respektabel ist. Das ist etwas, was ich total ablehne. Und deswegen finde ich auch diese kindliche Subversion, auch dieses Spiel mit irgendwelchen Dingen sehr schön. Das ist auch im Übrigen was, was ich an Künstlern schätze. Also auch an so Künstlern wie einem Jonathan Mese beispielsweise oder auch einem Christoph Schlingensief, die immer sagen, na, ich bin aber jetzt auch weiterhin ein großes Kind und ich mache das jetzt einfach so und das ist mir egal, was ihr jetzt gerade dazu sagt. Das finde ich sehr schön, also diese trotzige Haltung und da würde ich sagen, ist das eine ganz, ganz große Qualität.
Ja. Vielleicht ist Trotz da wirklich so das Hauptstichwort, weil ich zum Beispiel diesen Trotz sehr häufig merke, wenn es so, wenn einem so halbgare Erklärungen für ein Problem vorgelegt werden, die man auch versteht, also auch nachvollzieht, was ich, nehmen wir ein politisches Beispiel, ist, man könnte doch das und das so und so machen, ja, aber aus dem und dem Grund müssen sich Politiker jetzt gerade nun mal so verhalten. Also gerade wenn, gutes Beispiel, glaube ich, sind die beiden neuen SPD-Vorsitzenden, denen ich natürlich auch mit der großen Sympathie erstmal begegnet bin am Anfang und jetzt halt dann doch anfange, enttäuscht zu werden, wenn sie halt dann anfangen, Beschlüsse der Großen Koalition zu verteidigen oder das vorzuweisen nach dem Motto, das ist doch total gut. Nun weiß ich selber, dass die beide große Angst haben müssen, abgesägt zu werden von ihren Kontrahenten innerhalb der Partei und sich dementsprechend natürlich ein bisschen anpassen müssen. Aber genau dieser Prozess des Anpassens an ein System, was ich oder eine Art und Weise, die ich per se ablehne, löst bei mir eine gewisse Trotzreaktion aus. Dass ich also erst recht sage, nee, dann wähle ich sie erst recht nicht mehr, beziehungsweise jetzt ist dann für mich, sind jetzt für mich so ein paar Sachen vorbei. Und ich sowieso so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir in der heutigen Zeit sehr verlernt haben, noch in Utopien zu denken. Also halt uns andere Lebensweisen vorzustellen, auch andere Systeme vorzustellen, die vielleicht sogar besser funktionieren als die jetzigen. Und man eigentlich, wenn überhaupt, nur so einen verschämten Blick zurück hat und hofft, dass es nie wieder so wird wie früher, weil früher war alles ganz, ganz furchtbar und bestimmte Sachen haben gar nicht funktioniert. Vielleicht ja auch jetzt gerade in der jetzigen Phase, in der wir uns ja offensichtlich auch gerade geschichtlich befinden, ja vielleicht auch nochmal doppelt spannend.
Ja, und ich verweigere mich diesem Diskurs, denn das ist in meinen Augen pure Ideologie zu sagen, ja, das sind ja alles ganz schöne Fantasien. Das ist nämlich, man sagt dann, ja, du bist da noch ein kleines Kind, werd mal erwachsen, aber momentan ist das eben das, was getan werden muss und wir können jetzt da aufgrund von diesen und jenen Verpflichtungen nicht. Komischerweise kann man in eine gewisse Richtung zum Beispiel in die des Neoliberalisierens, kann man irgendwie immer gehen. Da sagt niemand, ja, das sind ja schöne Ideen, aber das ist ja total kindisch. Lass das mal lieber sein, dass die Reichen immer reicher werden. Jetzt machen wir mal wieder Sachpolitik, jetzt machen wir mal wieder was ganz Vernünftiges. Da kommt dieses Argument nicht. Aber sobald man irgendwie sagt, naja, das kann ja nicht sein, was jetzt gerade auf Lesbos geschieht und, dann sagt man, naja, das sind jetzt deine kindlichen Fantasien. Jetzt gerade klar, du willst da helfen und alle wollen wir gerne helfen, aber die politische Sachlage, die erlaubt es eben jetzt gerade nicht. Das ist in meinen Augen pure Ideologie und das ist eine Form des Erwachsenseins, das eigentlich vollkommen unreif ist. Und das wäre auch ein Erwachsensein, das ich also konsequent ablehne. Dann lieber Kind bleiben, dann lieber zurück in den Wald zu Winnie Pooh.
Wunderbar, dann genau da gehen wir jetzt hin und wir gehen jetzt an einen ganz besonderen Ort in diesem Wald. Es ist tatsächlich das Ende. Ich habe lange überlegt, ist es jetzt sinnvoll, das Ende zu spoilern? Du mahnst ja auch immer, dass man nicht so viel Angst haben sollte vor Spoilern. Und ich, je länger ich über diese Idee nachdenke, desto besser gefällt sie mir, dass man nicht alles davon abhängig macht, ob was jetzt am Ende kommt, ob man das Buch dann auch lesen möchte. Vielleicht ist das sogar dann der viel bessere Teaser, weil man das Ende schon kennt und dann halt aber wissen möchte, wie kommt man eigentlich denn dahin? Wir haben ja schon bereits gesagt, dass Christopher Robin die zentrale Figur eigentlich in diesem Buch ist. Man blickt als Kind genau in diese, genau mit seinen Augen in den Wald. Man ist der gute Geist, der fast schon gottähnliche Mensch, der immer dazugezogen wird. Und es ist ja auch ganz offensichtlich, dass dieses Kind ja nicht nur halt diese Originalvorlage hat mit dem Sohn von Alan Alexander Mahan, nämlich Christopher Robin Mahan. Dessen Witwe übrigens dann tatsächlich nach seinem Tod für wohl angeblich auch sehr wenig Geld diese Namensrechte dann an Disney verscherbelt hat. Und das auch, wo offensichtlich Alan Alexander Mahan damals auch wohl nicht recht gewesen sein sollte. Es gab schon die Angebote vorab, noch zu seinen Lebzeiten, hat das aber immer abgelehnt. Und jetzt gibt es bereits davor im Buch einige Hinweise darauf, dass das Kind aber doch erwachsen wird. So sehr sich das Kind dagegen auch sträubt und so sehr auch die Erzählung auch sich damit schwer tut, das mitzuteilen. Es gibt halt dann Episoden, wo die Tiere zum Haus von Christopher Robin gehen und merken, Christopher Robin ist gar nicht da. Was ist denn jetzt los? Wo soll der denn sein? Und dann irgendwann zum Schluss kommt raus, er lernt. Ja, er sitzt tatsächlich jetzt irgendwo anders und muss für die Schule lernen und er muss sich Sachen beibringen lernen. Und er lernt zum Beispiel, wie ein A aussieht und wie ein E aussieht. Also lernt
Bildung allmählich. Heißt es da immer.
Ganz genau, ja. Er bildet sich. Ja, sagt ihr, glaube
ich. Dabei ist das ja auch Bildung, ne? Also das ist ja das Interessante, das ist ja Bildung, das wird ja auch sehr vergessen, immer wenn alles verschult wird, wenn man die Schule am besten auf 24 Stunden pro Tag ausdehnen will. Bildung findet ja auch außerhalb der Schulhefte statt.
Ja, leider ist das nicht der Zeitgeist. Ich habe mit Bildung, glaube ich, immer wenig Probleme gehabt, so wie du sie gerade beschrieben hast, aber mit der klassischen Schulbildung wiederum schon. Also, dass dann Wissen abgeprüft wird ab einem gewissen Punkt. Beziehe ich mich tatsächlich bis heute auch noch und ich bin auch deswegen auch kein guter Student, weil ich genau diese Form der Uni immer noch sehr, sehr schwierig finde. Also wenn halt dann einfach Multiple-Choice-Klausuren geschrieben werden, weil man halt dann so sehr schnell und sehr einfach bürokratisch abprüfen kann, was dann gelernt ist. Und ein ähnliches Schicksal widerfährt jetzt auch Christopher Robin, denn die Tiere haben irgendwann mitbekommen, Christopher Robin geht fort. Das letzte Kapitel steigt tatsächlich auch genauso ein. Christopher Robin geht und keiner weiß so richtig warum, aber irgendwie wissen es trotzdem alle. Die Tiere versammeln sich und geben Christopher Robin auch einen Abschiedsbrief. Ia versucht eine Rede zu halten und stammelt sehr, sehr unbeholfen rum. Und dann geht der Dialog zwischen Pooh und Christopher Robin weiter und beide gehen, wie gesagt, weiter durch den Wald und kommen dann zu einem sehr magischen Ort. Und dieses Ende möchten wir beide doch sehr gerne vorlesen. Komm mit, Pooh.
Und er ging schnell weg.
Wohin gehen wir?
Fragte Pooh und rannte ihm nach und fragte sich, ob dies ein Erkundungs- oder ein Was soll ich bloß wegen Du weißt schon was Unternehmengang war.
Nirgendwohin,
sagte Christopher Robin. Also begannen sie dorthin zu gehen, und nachdem sie ein kleines Stück Wegs gegangen waren, sagte Christopher Robin,
Was tust du am liebsten von der ganzen Welt, Pooh? Tja,
sagte Pooh.
Was ich am liebsten tue,
Und dann musste er innehalten und nachdenken. Denn obwohl Honigessen etwas sehr Gutes war, was man tun konnte, gab es doch einen Augenblick, kurz bevor man anfing, den Honig zu essen, der noch besser war als das Essen, aber er wusste nicht, wie der hieß. Und dann fand er, war mit Christopher Robin zusammen sein auch etwas sehr Schönes, was man tun konnte. Und Ferkel in der Nähe haben war auch etwas sehr Angenehmes, was man gut haben konnte. Deshalb sagte er, nachdem er alles durchdacht hatte,
am liebsten von der ganzen Welt mag ich, wenn ich und Ferkel dich besuchen gehen und du sagst, wie wär's mit einem kleinen Imbiss? Und ich sage, oh, gegen einen kleinen Imbiss ist eigentlich nichts einzuwenden. Und was meinst du, Ferkel? Und draußen ist ein Tag, in dem irgendwie Gesumm drin ist und die Vögel singen. Das mag ich auch,
sagte Christopher Robin.
Aber was ich am liebsten tue, ist gar nichts. Wie tut man gar nichts?
Fragte Pooh, nachdem er lange gegrübelt hatte.
Das ist, wenn man es gerade tun will und die Leute wollen von einem wissen, und was willst du jetzt tun, Christopher Robin? Und dann sagt man, ach, gar nichts. Und dann tut man es einfach. Aha, verstehe,
sagte Pooh.
Dies ist auch so eine Art gar nichts, was wir jetzt tun. Aha, verstehe,
sagte Pooh wieder.
Es bedeutet, dass man einfach so vor sich hingeht, sich alle Sachen anhört, die man nicht hören kann und sich nicht weiter darum kümmert. Aha,
sagte Pooh. Sie gingen weiter, dachten an dies und das und kamen irgendwann an einen verzauberten Ort, ganz, ganz oben in der Mitte des Waldes, und der Ort hieß Gideons Nadelöhr und er besteht aus etwas mehr als 60 Bäumen, die in einem großen Kreis gewachsen sind. Und Christopher Robin wusste, dass der Ort verzaubert war, weil es bisher niemandem gelungen war zu zählen, ob es 63 oder 64 Bäume waren. Nicht einmal, wenn man ein Stückchen Schnur um jeden Baum band, nachdem man ihn gezählt hatte. Weil der Ort verzaubert war, war er unten herum nicht wie der Waldboden, Stechginster, Adlerfarn und spitzes Heidekraut, sondern hier stand dichtes Gras, still und sanft und grün. Hier war die einzige Stelle im Wald, an der man sich unbekümmert hinsetzen konnte, ohne fast sofort wieder aufstehen und sich nach etwas anderem umsehen zu müssen. Dort saßen sie und sie konnten die ganze Welt sehen, wie sie sich ausbreitete, bis sie den Himmel erreichte, und alles, was es auf der ganzen Welt gab, war auch bei ihnen in Gideons Nadelöhr. Plötzlich begann Christopher Robin, Pooh von einer Sache zu erzählen. Leute, die Könige und Königinnen hießen, und etwas, das Faktoren hieß, und ein Ort namens Europa und eine Insel mitten im Meer, die man nicht mit dem Schiff erreichen konnte, und wie man eine Saugpumpe herstellte, wenn man wollte, und wann Ritter zum Ritter geschlagen wurden und was aus Brasilien kommt. Und Pooh hatte den Rücken gegen einen der etwas mehr als 60 Bäume gelehnt und die Pfoten auf dem Bauch gefaltet und sagte,
oh,
und?
Nein, weiß ich nicht, erzähl.
Und er dachte, wie wunderbar es wäre, einen richtigen Verstand zu haben, der einem Sachen sagen konnte. Und irgendwann war Christopher Robin mit den Sachen fertig und wurde wieder still und saß nur noch da und überblickte die Welt und wünschte sich, dass es blieb, wie es war. Aber Pooh dachte auch, und er sagte ganz plötzlich zu Christopher Robin,
ist es eigentlich toll, ein Retter zu sein? Ein was?
Sagte Christopher Robin träge und hörte etwas anderem zu.
Auf einem Pferd?
Erläuterte Pooh.
Ein Ritter, genau,
sagte Pooh.
Ist das so toll wie ein König und wie Faktoren und die ganzen anderen Sachen, die du erzählt hast? Naja, so toll wie ein König ist es nicht,
sagte Christopher Robin, und dann, als Pooh enttäuscht aussah, fügte er schnell hinzu,
Aber es ist toller als Faktoren. Könnte ein Bär einer sein? Natürlich könnte er das,
sagte Christopher Robin.
Ich werde dich dazu schlagen.
Und er nahm einen Stock und berührte Pooh an der Schulter und sagte:
Erhebt euch, Herr Pudebär, getreuerster aller meiner Ritter.
So erhob sich Pooh und setzte sich und sagte:
Dankeschön.
Was genau das Richtige ist, was man sagt, wenn man zum Ritter geschlagen wurde, und dann versank er wieder in einem Traum, in dem er und Herr Pump und Herr Brasilien und mehrere Faktoren mit einem Pferd zusammenlebten und getreue Ritter waren, bis auf die Faktoren, die sich um das Pferd kümmern mussten und dem guten König Christopher Robin dienten. Und hin und wieder schüttelte er den Kopf und sagte sich:
Ich bringe alles durcheinander.
Dann begann er, an all die Sachen zu denken, die Christopher Robin ihm würde erzählen wollen, wenn er von dort, wohin er ging, egal was es war, zurückkam. Und wie verwirrend es für den Bären von sehr wenig Verstand sein würde, dies alles in seinem Kopf zu ordnen.
Also vielleicht,
sagte er traurig vor sich hin,
erzählt Christopher Robin mir dann gar nichts mehr.
Und er fragte sich, ob es, wenn man ein getreuer Ritter war, bedeutete, dass man einfach weiter getreu war, ohne Sachen erzählt zu bekommen. Christopher Robin hatte immer noch das Kinn in die Hände gestützt und betrachtete die Welt. Dann rief er plötzlich:
Pooh! Ja?
Sagte Pooh.
Wenn ich... Pooh! Ja, Christopher Robin. Ich werde nicht mehr gar nichts tun. Nie wieder. Kein bisschen. Sie lassen einen nicht.
Pooh wartete, dass er weitersprach. Aber er war wieder verstummt.
Ja, Christopher Robin?
Sagte er hilfsbereit.
Pooh, wenn ich... Du weißt ja Bescheid. Wenn ich gar nichts tue, wirst du dann manchmal hierher kommen? Nur ich? Ja, Pooh. Wirst du dann auch da sein? Ja, Pooh, ich werde da sein, bestimmt. Ich verspreche es dir, Pooh. Dann ist es ja gut,
sagte Pooh.
Pooh, versprich mir, dass du mich nie vergisst, nicht mal wenn ich 100 bin.
Pooh dachte ein bisschen nach.
Wie alt bin ich dann? 99.
Pooh nickte.
Versprochen,
sagte er. Christopher Robin hatte die Augen immer noch auf die alte Welt gerichtet und griff nach Poohs Pfote.
Pooh,
sagte Christopher Robin ernst.
Wenn ich nicht...
Er hörte auf und fing nochmal an.
Pooh, egal was passiert, du verstehst es doch, oder? Was verstehe ich? Ach, gar nichts.
Er lachte und sprang auf.
Komm mit. Wohin?
Sagte Pooh.
Egal wohin,
sagte Christopher Robin. Und sie gingen zusammen fort. Aber wohin sie auch gehen und was ihnen auf dem Weg dorthin auch passieren mag, an jenem verzauberten Ort ganz in der Mitte des Waldes wird ein kleiner Junge sein und sein Bär wird bei ihm sein und die beiden werden spielen. Ja, das ist eine sehr, sehr berührende Szene. Und ich glaube, sie liegt darin, dass wir sie jetzt aber auch als Erwachsene so nachvollziehen können, die wir, also ich glaube, wir haben das als Kind, also du musst es erzählen, hast du das als Kind als einen solchen Abschied begriffen,
ja,
den total. Er für uns jetzt als Erwachsener darstellt?
Ich hab tatsächlich manchmal auch Angst gehabt, immer wieder vor diesem Kapitel, weil dann, also ich habe das, wie gesagt, sehr häufig auch gehört, ne? Ich kann das wahrscheinlich in großen Teilen sogar auswendig mitsprechen sogar.
Aber weiß auch noch, dass mich diese Stelle doch jedes Mal gekriegt hat und ich auch jetzt jedes Mal halt immer noch Gänsehaut dabei bekomme und mir aber auch schon als Kind diese Tiefe dieses Dialogs bewusst war. Und es gibt ja da so ein paar Key-Sätze oder so ein paar Keywords, die, wo bei mir auf jeden Fall sofort dann was anschlägt. Das erste ist natürlich dann der Satz, ich werde nie mehr gar nichts tun, sie lassen einen nicht. Also das Kind, das erwachsen wird, was eigentlich. Und ich zum Beispiel bis heute auch immer noch großer Verfechter vom Gar-Nichts-Tun bin, also auch halt mit wenig Plan in den Tag zu starten, manchmal auch sehr befreiend sein kann oder das für mich tatsächlich erst wirklich die Form von Freiheit ist, die ich bei manchmal auch einfach brauche. Und auch genau aus diesem Gar-Nichts-Tun sich auch manchmal, ne, das hatten wir vorhin auch mit Langeweile, bestimmte Sachen erst ergeben. Und natürlich arbeitet diese Stelle auch dann sehr viel mit Symbolen. Wir haben die alte Welt, ne, Christopher Robin sitzt dort in diesem diesem verzauberten Ort und schaut auf die ganze Welt hinunter. Also halt so als hätte man die Kindheit so abgekoppelt und in so eine ganz kleine Kapsel getan und die ist jetzt dort ausgelagert in diesem Ort. Dort lassen wir jetzt meine Kindheit und von da gehe ich jetzt fort in die neue Welt. Und werde erwachsen und gehe aufs Internat. Ich glaube, das war tatsächlich der biografische Teil dazu. Also, dass der junge Christopher Robin, zwar Christopher Robin Mayon, aufs Internat gekommen ist, so wie es englische Tradition ist und es ja bis heute immer noch ganz groß verfochten wird in England, dass man seine Kinder, wenn man was auf sie hält, dann aufs Internat schickt. Und jetzt, mir war aber immer nie so ganz klar, lässt er den Bären jetzt dort? Also geht Pooh dann wieder zurück in die alte Welt oder kommt er eigentlich mit? Das ist ja nie so, das wird ja in diesem letzten Absatz nicht so ganz deutlich. Wenn er sagt, ach komm einfach jetzt doch mit, und dementsprechend man nicht jetzt richtig weiß, hat jetzt Christopher Robin sein Pooh einfach dann tatsächlich als Stoffbär mit ins Internat genommen? Also da spaltet es sich für mich so ein bisschen und da würde mich auch deine Meinung interessieren, wie man das interpretieren kann. Ob es halt eben heißt, nein, lass deine Kindheit irgendwann auch hinter dir und lasse sie in diesem verzauberten Ort, denn dort ist sie halt eben dann auch rein und kann sich so bewahren, so wie man sie in Erinnerung hat. Oder heißt es aber eigentlich, nein, versuch deine Kindheit schon noch mit in dein Erwachsenenwerden mitzunehmen und dort beizubehalten, auch wenn es vielleicht schwer ist oder der Abschied davon schwierig ist.
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe eher den Eindruck, dies ist ein Abschied dann doch, der aber auf eines hindeutet, es wird wieder ein anderes Kind sein, das mit einem Bär in diesem Reich dann sein wird. Also ich habe nicht so den Eindruck, dass es hier so eine Anleitung gibt, wie dann jetzt nun als Erwachsener damit umzugehen ist. Es gibt irgendwie die Möglichkeit wohl des Wiederkehrens, also das wird ja schon thematisiert, dass also es offenbar noch Ausflüchte aus der Erwachsenenwelt immer wieder geben kann, dass man also zurück in diesen Wald dann doch vielleicht kommen kann, in der Hoffnung, dass der Bär dort wartet. Was auch sehr, sehr bemerkenswert ist, dass dieser Wald beschrieben wird, dann mal sehr, sehr genau. Also man hat ein wirklich gutes Stimmungsbild dann dort mit sehr schönen Beschreibungen. Aber trotz dieser Präzision der Beschreibung ist es nicht möglich, die Bäume genau zu zählen. Man weiß nicht genau, wie viele es sind. Das heißt, wir haben hier eine romantische Welt, die noch nicht, Ernst Jünger würde wahrscheinlich sagen, verziffert ist. Also eine Welt, die nicht berechenbar ist und wir können, so sehr wir uns auch anstrengen, diese Bäume nicht genau beziffern. Das ist also nochmal im ganz Kleinen hier ausgedrückt, was eigentlich das bedeutet. Es ist eben keine Welt, in der Faktoren zählen, auch wenn Pooh nicht weiß, was damit gemeint ist. Und diesen Aspekt, den du schon angesprochen hast mit dem Nichtstun, der ist ja aufgetaucht eigentlich so nach 2008 wieder ganz stark in philosophischen Theorien. Da haben sich sehr viele Intellektuelle nochmal damit beschäftigt, inwieweit also Nichtstun ein großer Widerstandsakt sein kann. Es gibt bei Slavoj Žižek den Satz, manchmal ist Nichtstun die äußerste Form von Gewalt. Es wurde sehr gründlich wieder rezipiert, Bartleby, der Schreiber von Melville, einem Wall Street Schreiber, also einer Art Sekretär, der die Anweisungen seines Chefs immer kontert mit, ich würde lieber nicht, I would prefer not to. Also auch da so eine Leistungsverweigerung. Es gibt ein sehr gutes Buch, Theorien der Passivität, in dem sehr verschiedene philosophische Richtungen dadurch dekliniert werden. Und das ist in der Tat ja so, dass das Unproduktivsein, darum geht es ja am Ende, etwas ist, was wirklich einen ganz großen Widerstand auslöst. Und das sehen wir jetzt auch in der aktuellen Debatte, dass man sofort in Verwertungszusammenhängen nur denkt und dann sagt, ja, dann können doch die Asylsuchenden jetzt mal den Spargel stechen gehen. Dann können doch jetzt mal die Studenten, die sitzen ja jetzt rum, den Spargel stechen gehen. Also man sucht jetzt nach Leuten, die gerade angeblich nichts tun und versucht sie gleich wieder produktiv zu machen. Und das ist schon genau die Logik, in der wir uns nach wie vor ja befinden. Und wie gesagt, das ist etwas, was versucht, dieses Buch eben ja, dem zu entgehen, dem etwas entgegenzusetzen.
Es hat ja diesen, so, es hat ja immer noch diesen Anschein, als würden sehr viele Menschen davon ausgehen, wenn man Leute nicht zu ihrem Glück zwingt oder zu ihrer Produktivität zwingt, dann tun sie auch von sich aus nichts. Also die eigene intrinsische Motivation ist praktisch nicht vorhanden bei Leuten. Nun war ich tatsächlich immer aber auch jemand, es wird wahrscheinlich jeder ähnlich gegangen sein, der sich hervorragend intrinsisch motivieren konnte. Also wunderbar. Ja. Und wenn ich halt ein Thema für mich gefunden habe, dann, also dann bis heute bin ich halt dann der absoluter Berserker und bin halt dann nur noch an diesem Thema halt dann dran und schlafe nächtelang nicht. Oder na gut, ganz so krass ist es nicht mehr, aber verzichte auch halt dann auf bestimmte Sachen, was ich wie Körperpflege oder auch für ausreichend Schlaf oder Essen, um halt mich weiter meinem Projekt widmen zu können. Wiederum halt aber die externe Motivation, dass halt jemand eine Sache vorgibt, die hat mich dann doch immer eher davon abgehalten, es dann doch zu tun. Gerade wenn ich das Gefühl habe, ich mache hier eigentlich eher nur so einen Erfüllungsjob, als jetzt halt gerade eine wirkliche Verwirklichung meiner, also eine Verwirklichung meiner eigenen Wünsche oder meines eigenen Anspruches. Haben wir ja nun gerade halt eine wunderbare Zeit, um genau sowas auszutesten. Und umso ist es ja dann auch sehr bezeichnend, dass halt dann eben zum Beispiel wir beide damit sehr gut zurechtkommen mit dem Nichtstun, beziehungsweise mit dem sich eigenständig motivieren, etwas zu tun, zu finden. Und wiederum Leuten, denen das schwerer fällt. Ich will auch auf eine, du hast den Wald auch noch mal so schön beschrieben und auch genau diese Unzählbarkeit, also die Unkalkulierbarkeit dieser Natur dort. Dazu heißt der Ort aber auch noch Gideons Nadelöhr. Ich weiß nicht, wie bibelfest du bist, aber Gideon ist ein, ich habe es auch gerade noch mal schnell gegoogelt, ein Richter am Alten Testament, also eine biblische Figur. Und kannst du irgendwie mir erklären, wieso in dieser Episode dann ein biblischer, ein auch alttestamentarischer Begriff dann auch noch fällt?
Ich müsste auch da jetzt passen, um das genau einzuordnen. Das ist mir nicht klar, warum es Gideons Nadelöhr heißt. Weiß ich nicht.
Naja, auf jeden Fall, da müsste man wahrscheinlich dann nochmal einen Theologen fragen. Aber ich glaube, auch da liegt nochmal eine ganz tiefe Symbolik drin. Ne? Also die alte Welt im Alten Testament, das wäre jetzt so die naheliegendste Analyse, was das angeht. Das Kapitel entlässt einen doch so ein bisschen melancholisch, oder? Geht dir das da auch so?
Ja, natürlich. Also das ist ja auch kaum noch zu steigern. Also das ist auch, also hier würde ich auch nochmal sagen, es gibt auch einen Abschied ja in der Harry Potter Reihe, der aber überhaupt nicht vergleichbar ist. Da wird ja gesagt, so ist das dann halt, wir sind jetzt erwachsen geworden und man nimmt nochmal so Abschied, wie das so üblich ist bei der Abifahrt oder bei der Abifeier oder sowas. Aber
diese Episode dann 30 oder nicht, ich weiß nicht, 19 Jahre später und alle sind spießig geworden und haben Kinder, ja.
Ja, so Klassentreffen, das ist ja auch was, das scheue ich ja wie der Teufel das Weihwasser. Aber das ist schon existenzieller, würde ich ganz klar sagen.
Ich würde sagen, es ist einfach nicht kitschig. Also ich glaube, so ein Ende kann ganz schnell schiefgehen, wenn man es übertreibt. Und es natürlich gibt's Stellen, die auch kitschig gemeint sind und die großatmiger geschrieben sind und genau das auch wollen. Aber ich auch dieser Satzbau, ne, den Mayan ja auch häufig benutzt, es sind dann lange Schachtelsätze, die aneinander gebaut werden, die aber an sich, jeder einzelne Schachtelsatz ist wiederum sehr simpel. Und da denkt man ja auch immer noch so ein bisschen in diesen Denkstrukturen von Puh, der halt eben nun mal nicht fähig ist, länger als, also wahrscheinlich irgendwie vier Wörter aneinander zu reihen, beziehungsweise die dann auch genauso wiederzugeben. Und kriegt dadurch aber auch so eine wahnsinnige Ruhe. Deswegen finde ich, hat das so einen. Also man ahnt die ganze Zeit, worauf es jetzt hinausläuft und dann ist man trotzdem überrascht, dass auf einmal beide dann in den Abendhimmel spazieren. Da ist man dann trotzdem, hat man trotzdem nicht auf dem Schirm gehabt, ja.
Aber es ist wirklich ein wunderbar, auch schön illustriertes Buch, muss man dazu sagen. Also auch Illustrationen, die einem nicht die Fantasie rauben, das gibt es ja auch. Also schlechte Illustrationen prägen ja einem einfach den Stempel des Illustrators auf oder sagen ihm, so soll ich die Welt sehen. Aber die sind wirklich so fantasievoll wiederum, dass die eigene Fantasie bei der Betrachtung der Zeichnung nicht gestört wird. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil. Da gibt es auch ganz andere Beispiele. Und hier nimmt sich einer sehr zurück und versucht, der Geschichte zu dienen. Das ist etwas, was man doch auch in gewisser Weise schätzen sollte. Das ist übrigens Ernest H. Shepard, von dem sind die Illustrationen in diesem Band, damit der auch noch genannt ist. Aber es ist vielleicht dann doch das richtige Buch jetzt zur rechten Zeit, wenngleich ich gerade daran denken muss, dass du sagtest, dass du, wenn du eine Motivation intrinsisch hast, sehr motiviert bist, aber sie von außen kommt, dann immer etwas problematisch ist. Es gibt, glaube ich, in den neuen Leiden des jungen Werther gibt es so eine Stelle, in der gesagt wird, dass man der junge Werther, dass er nie ein, der neue Werther sagt, dass er nie ein Buch gelesen hat, das ihm empfohlen wurde. Insofern, also ja, dass es immer direkt so eine Abwehrreaktion da ist. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht erreicht haben, sondern dass wir schon etwas neugierig darauf gemacht haben, denn es ist ein sehr schöner Zeitvertreib jetzt und es ist auch vielleicht, darüber denke ich gerade nach, eine Möglichkeit nochmal über das Zeitkontingent, das man hat und wie man es nutzt, anders nachzudenken, denn es gibt ja zum einen einfach die, die jetzt nicht wissen, was sie machen sollen, zum anderen gibt es aber jetzt auch so einen Produktivitätszwang. Wer jetzt nicht mindestens 5 Fremdsprachen gelernt hat während der Quarantäne, der hat verloren. Insofern ist also hier auch nachzudenken, neben der Lektüre, ob nicht auch ein solches in den Tag hineinleben durchaus sinnvoll sein kann, wenn es nicht bedeutet, man liegt den ganzen Tag auf der Couch und klotzt Netflix, sondern die machen ja schon was. Es ist ja gar nicht so, dass die den ganzen Tag nur liegen und sich berieseln lassen, sondern die haben ja schon immer irgendwelche Ideen oder treten in einen, wenn auch mitunter absurden Austausch. Vielleicht.
Ja,
es sind da noch Inspirationen.
Absolut. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr geeignetes Buch, auch gerade jetzt für die Zeit, denn ich nehme mich da auch zum Beispiel auch rein. Ich bin auch selber, mir gehen solche Phasen, auch gerade wie wir sie jetzt politisch erleben, schon auch psychisch nahe. Also das macht auch was mit mir. Und habe jetzt zum Beispiel echt gemerkt, dass ich, dass es so ein paar Bücher gibt, die ich eigentlich jetzt lesen wollte, die mir jetzt einfach ein bisschen zu düster sind. Also allen voran erstmal Grime von Sibylle Berg, was ein schönes Buch ist und ich ihren Schreibstil sehr mag und auch sehr inspirierend finde. Aber diese abgefuckte Welt, die ist mir jetzt einfach gerade nix. Und das ist das Schöne bei dem Buch. Die Welt ist nun wirklich das absolute Gegenteil von abgefuckt. Sie ist sehr, sehr schön. Sie ist wirklich idyllisch, auch auf einem kindlichen Level definitiv idyllisch, aber jetzt auch nicht zu, also eben halt eben nicht kitschig. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ein Buch zu schreiben, was eine heile Welt präsentiert, ohne dann sowas Überromantisiertes zu verfallen. Zumal, das hatten wir auch schon anfangs einmal kurz angedeutet, das ist ja auch noch für die Zeit alles sehr revolutionär. Also das Kind so in den Mittelpunkt zu stellen, nicht nur in seinem Handeln, sondern vor allem auch in seinem Wesen. Also auch zum Schluss, finde ich, ist das schon ein ziemlich, wahrscheinlich für die Zeit extrem deutlicher Hinweis darauf, schätze die Kindheit und sehe die Kindheit als was ganz Besonderes, etwas Reines an. Das, was ja zum Beispiel noch Kästner auch immer fast schon überbetont hat in seinen Büchern. Ne? Diese Reinheit der kindlichen Seele, die teilweise dann wirklich schon sehr deutlich und manchmal auch schon ein bisschen übersterilisiert wurde, finde ich. Da finde ich zum Beispiel noch so Astrid Lindgren-Bücher doch noch ein bisschen unschuldiger und ein bisschen zurückhaltender, was das angeht. Denn die werden auch eher so aus Kinderperspektive dann erzählt. Und Kästner hat ja dann auch eher aus eine Erwachsenenperspektive erzählt und dann halt die Kinder da in diese Welt gesetzt, die er sich da gebastelt hatte. Nee, doch, ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Es ist im Dresdner Verlag erschienen, es kostet 15,90 €. Versucht es nicht über Amazon zu bestellen, sondern wenn es irgendwie geht, den Buchladen eures Vertrauens zu kontaktieren, so er denn auf hat. Ich habe tatsächlich Glück und mein Buchladen hier in Lichtenberg, der macht tatsächlich einen Abholservice, dass man dort einfach anruft und sich dann einfach ein Buch bestellen lässt und dann kann man dorthin laufen und das abholen. Das finde ich ganz wunderbar. Gut, wir sind am fast am Ende dieses Buches und auch am Ende dieses Podcasts angekommen. Lieber Wolfgang, möchtest du noch etwas loswerden? Hast du noch einen wichtigen Hinweis an mich oder an meine HörerInnen oder generell noch einen Kommentar zur jetzigen Zeit?
Das ist sehr schön, dass man, sobald es ja keine wirkliche Beschränkung mehr in der Zeit gibt durch das Podcast-Geschäft, kommt immer diese Frage, das fällt mir sehr häufig auf, das würde im Radio niemals stattfinden. Da sagt man höchstens, oh, ist viel zu lang, da müssen wir noch kürzen. Das ist ganz schön. Ich weiß nicht, worauf ich hinweisen soll. Vielleicht auf etwas, an dem ich nicht beteiligt bin, das mich aber sehr amüsiert. Ich habe jetzt die große Ehre, dass jemand Meme aus mir bei Instagram macht und das ist sehr amüsant. Das heißt, ja. Die Meme-Analyse.
Ja, ich habe sogar auch schon eins. Instagram. Ich habe auch schon eins beigetragen.
Ja. Prima.
Hast du das gesehen? Ich hab dein Video zum, was war das, zum Dschungelcamp tatsächlich irgendwann mal gefunden. Das ist ja schon ein bisschen älter. War ich dann doch ganz überrascht, weil du da tatsächlich, ich glaube, ich habe zum ersten Mal dich nicht in einem Anzug gesehen, zumindest nicht in einem herkömmlichen.
Ja. So kann man sich also auch die Zeit vertreiben, sich Meme ansehen.
Man kann sich die Zeit zurzeit sehr gut vertreiben, vor allem mit Podcast hören, das, was ihr gerade schon getan habt. Hört bitte auch noch die, generell erstmal schaut die Filmanalyse. Die Filmanalyse, die du ja machst, die auch bei mir tatsächlich so ein Prozess des nochmal Filme anders gucken losgetreten hat, wo ich teilweise gar nicht weiß, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde, weil es dann manchmal auch dazu führt, dass ich Filme erneut gucke, die mir eigentlich durchaus mal gefallen haben und ich halt dann merke, nee, naja, so richtig gut sind sie ja dann doch nicht. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, diesen Prozess, dass man sich durch mehr Wissen über bestimmte Thematiken oder über Filme, über die Machart Filme, über die Art und Weise Filme zu machen, dann auch einige Filme einfach nicht mehr guckbar werden. Findest du das manchmal auch schade? Geht dir das so, dass du Filme guckst und merkst, ach, ich fand die eigentlich mal besser?
Nee, das habe ich eigentlich nicht. Mich das Intellektuelle, das Auseinandersetzen auf geistige Weise mit dem Filmischen so packt und so fasziniert und mich auch wirklich amüsiert in einem ganz großen Maße. Also das ist ja nicht so, dass intellektuelle Arbeit immer etwas sehr Dröges ist und das Leben, das Schöne findet woanders statt, dass ich das überhaupt nicht habe. Nein, ich bin um jede Entdeckung froh, dass ich denke, ach toll, das ist ja exakt das, was auch theoretisch so herzuleiten ist oder so. Das bereitet mir so ein großes Vergnügen und ich habe dann nicht so viele Guilty Pleasures, die ich jetzt nicht mehr genießen kann, weil ich einen ideologiekritischen Blick darauf einnehme. Nee.
Ja, aber ich glaube schon einfach, wenn man, also für viele ist es ja schon erstmal ein großer Schritt, darauf zu achten, wie ist denn die Kameraarbeit gerade in diesem Film? Und soweit man halt sich aber mit solchen Fragen natürlich auseinandersetzt, merkt man immer halt dann, oder bin ich gerade von deutschen Produktionen immer sehr enttäuscht, weil ich immer finde, dass Kameraarbeit, obwohl die Kameraausbildung in Deutschland exzellent ist, also gerade in Ludwigsburg zum Beispiel, die Kameramänner auch dann abgeworben werden, teilweise von internationalen Produktionen, aber leider doch meistens sogar zum deutschen Fernsehen, man sich mit sehr viel, sehr einfachem zufrieden gibt oder sagt, das reicht schon so irgendwie oder halt so ein klassischer Links-Rechts-Gegenschnitt macht. Die Filmanalyse sehr zu empfehlen. Und auch noch denn einen neuen Podcast, den du jetzt machst, nämlich mit Stefan Schulz zusammen vom Aufwachen-Podcast, die neuen 20er, pardon. Und aber auch noch den Wirtschaftspodcast mit Ole Nymon, Wohlstand für alle. Mit anderen Worten, du bist gut beschäftigt und gut ausgelastet, trotz oder vielleicht auch gerade wegen Corona.
Ja, ich werde mich nicht langweilen, so viel steht fest.
Wunderbar. Ansonsten noch ein Hinweis noch, aber glaube ich auch, um dir zu beweisen, wie wichtig mir dieses Buch ist. Du kannst es jetzt sehen, die HörerInnen nicht. Das war tatsächlich mein erstes Tattoo. Ich habe mir ich halte es dir noch mal ein bisschen näher ran, dass du es auch besser siehst.
Ja, also man muss den Hörern sagen, er hat es auf dem Arm, er zeigt mir jetzt nicht seinen Hintern gerade. Nein.
Das machen wir später, wenn die Aufnahme vorbei ist. Aber da einfach nur, um kurz auch mitzuteilen, wie nah mir dieses Buch auch geht und ich auch tatsächlich das auch für mich so ein Stück Kindheit auch bewahrt hat und wie gesagt auch nochmal all meine HörerInnen dazu aufrufe, sich das innere Kind immer warm zu halten und diesen Anspruch, man muss erwachsen werden und ein Kind, das Kindliche passt nicht mehr in die heutige Zeit oder ins Erwachsensein, das weise ich ganz, ganz weit von mir und hoffe, dass es mir gleich getan wird. Lieber Wolfgang, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Mir auch.
Und gerne wieder mit einem anderen Buch dann. Wir können ja ab und zu jetzt mal einen kleinen Kulturbuchbüchersalon hier aufmachen, gemeinsam.
Ja.
Wunderbar, dann mach's gut.
Gerne.
Habt eine schöne Zeit, komm gut durch, bleib gesund. Und bis bald.
Alles Gute, tschüss.
Ciao.